Darf ich das eigentlich dann sagen?
Nee, bitte
nicht.
Ach
so, aber Robi hast du nie erfragt, ob du es sagen darfst. Das hast du einfach getan.
Die Leute mögen einfach, wenn ich dich Robi nenne.
Nein, vielleicht mögen sie ja, wenn ich dich Davy nenne.
Letzte Folge war wirklich krass, das Feedback, muss ich sagen.
Ja?
Also es wahnsinnig viele Leute, die geschrieben haben, dass sie das eine der besten Folgen gefunden haben. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
Tja, das, so ist es manchmal. Aber ich mag das auch, weil ich konnte, also ich habe mir das gedacht, alleine, weil es ist was anderes und das ist etwas, Dietmars Stimme, mit dem die Leute sofort und ganz oft seit Jahrzehnten was anfangen können. Ne? Das berührt sie dann so tief im Unterbewusstsein auch schon, dass ich wusste, das wird irgendwas auslösen. Und du bist ja dann immer, ich will nicht sagen verunsichert, aber du weißt dann nicht so richtig, was mit anzufangen, wenn wir ganz gänzlich anderer Strukturen so wandeln. Aber umso schöner ist es dann zu sehen, wenn sich die Nachrichten erreichen und du merkst, okay, alles gut.
Na, bei mir ist immer so, ich glaube, das merkt man auch mal an meinem Kanal, was ich mir da halt wenig gönne, ist so Videos, wo ich sage, hey, so war meine Woche oder sowas, ne, weil ich eher nicht das Gefühl, ich habe ja ewig auch mit Kinokritiken gewartet, weil ich immer dachte, naja, die Leute, was interessiert die, was ich sage, so. Und deswegen habe ich meine Videos immer mit Informationen zugebombt, damit
um von
die
dir
Leute,
von dir abzulenken im Grunde.
Naja, nee, einfach, weil ich dachte so, naja, der Rest ist jetzt nicht so interessant. Und letzte Woche haben wir ja fast 2 Stunden einfach so über Persönliches gesprochen, viel über Dietmar, über seine Lebenserfahrungen, dann ein bisschen vermischt mit unseren Lebenserfahrungen und dass da die Leute gerne dran geblieben sind. Ich hatte sogar eine Nachricht von jemandem, der kritisiert hat, dass der Interviewpart zu kurz kam. Ich dachte so, gut, alles klar. Aber ja. Das war letzte Woche, diese Woche, Robert. Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, geht es hier um Bruce Willis ganz viel. Ich habe am Wochenende auch ein Movie-Trivia auf meinem Kanal gebracht. Hast du das gesehen, Robert?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht, das habe ich mir gedacht. Darin habe ich...
aber nicht um respektlos dir gegenüber zu sein.
Nee, das ist nicht so schlimm. Ich habe mich dran gewöhnt, deswegen habe ich mir aber gedacht, so, ich werde hier kurz einleiten. Darin habe ich so über ein paar Sachen gesprochen, unter anderem, dass Bruce Willis sehr schwierig am Set gewesen sein soll. Ich hatte da ein paar Sachen... Also zumindest im späteren Verlauf seiner Karriere, aber es gab bei ihm halt so immer wieder Vorfälle, die so krass waren. Ich hatte einen benannt, der, also es gab so ein paar Sachen wie am Set von Tränen der Sonne hat er sich mit Antoine Fuqua so in die Haare bekommen, dass sie halt einfach nicht mehr miteinander geredet haben irgendwann. Dann hat er sich verletzt, er hatte sich da in den Kopf gestoßen und da war für ihn der Dreh wirklich komplett durch. Dann gibt es ja ganz viele Geschichten, Kevin Smith hat nach Cop Out erzählt, dass Bruce Willis die faulste Sau sei, mit der er je zusammengearbeitet hat. Das hat er jetzt tatsächlich, nachdem seine Krankheit ausgebrochen ist und bekannt geworden ist, hat Kevin Smith, habe ich neulich in ein Interview gesehen, sich da so ein bisschen entschuldigt fast. Er meinte ja, auch sein eigenes Ego ist da so ein bisschen reingerutscht, aber Bruce Willis soll sich wohl am Set vom Cop Out regelrecht geweigert haben, für Promoshoots, für zum Beispiel das Poster zur Verfügung zu stehen, weil er keinen Bock darauf hatte. Und ich hatte einen Fall erklärt über den Film The Broadway Brawler. Kennst du den?
Nee, gesehen habe ich ihn nicht. Jetzt in der Recherche habe ich das natürlich über den Weg gelaufen, aber sonst nicht, ne.
Ja, nee, der kann ja nicht über den Weg gelaufen sein, weil den gibt's nicht, den Film.
Ach so, ich habe so viel gelesen, was ich nicht gesehen habe von ihm, weil ich immer gucke, was kenne ich, was nicht. Ich dachte, okay, dann wäre der dabei gewesen.
Ja, es ist so ein typischer Titel, der den kann. Ich hätte jetzt auch, hättest du mir den genannt, hätte ich auch gesagt, ja, nee, den habe ich von ihm nicht gesehen, weil es klingt sowas, wie er gemacht hätte. Es sollte ein Film sein, wo er einen Eishockeyspieler spielt und das ist aber zerbrochen, dieser Dreh. Und das ist einer der wenigen Drehs in Hollywood, weißt du ja wahrscheinlich selber, dass es selten so ist. Der Film wurde schon gedreht, 20 Tage, da sind 15 Millionen Dollar reingeflossen und dann hat Bruce Willis angefangen, wahllos Leute zu feuern. Die Regisseurin, er hat sich dann mit der Maskenbildnerin angelegt, also im Grunde mit jedem, auch mit dem Kameramann. Und weil er selber Produzent war, entließ er die einfach. Und dadurch ist dieser ganze Dreh wirklich zerbrochen. Disney hat noch versucht, einen Ersatzregisseur ranzuholen, aber es hat nicht geklappt. Und es ist eines der wenigen Male, wo so viel Geld geflossen ist und die gesagt haben, ja gut, dann geht's nicht weiter. Das hat Disney natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat mit einer Riesenklage gedroht, woraufhin die Agenten von Bruce Willis gesagt haben, ja okay, wir lassen uns dann auf einen Deal ein. Und er hat dann unterschrieben, dass er in 2 Filmen mitspielen musste, zu geringster Gage. Und diese beiden Filme waren The Kid und The Sixth Sense, die er machen musste. Das war quasi die Strafe dafür, dass er The Broadway Brawler einfach abgebrochen hat. Und hat die, ja, wir hätten vielleicht, ne, muss man sagen, hätten wir The Sixth Sense nie bekommen, wenn ihn Disney nicht da regelrecht zu gezwungen hätte. Das ist aber gar nicht das Trivia.
Okay, aber sehr spannend bis dahin.
Genau, ich wollte dich jetzt nur mal aufs Laufende bringen. Ich habe eine Sache angeschnitten im Trivia, die ich nicht ausgeführt habe. Und zwar, dass es beim Set von Last Boy Scout fast zu einer Massenschlägerei gekommen ist. Das ist nämlich einer der absurdesten Drehs. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Bruce Willis. Wir kommen nachher bestimmt nochmal drauf. Aber es ist unwirklich, muss man fast sagen, dass da am Set wirklich die Balken gebrannt haben. Tony Scott hat den gedreht, also der Bruder von Ridley Scott. Joel Silver kennt man vermutlich, ist ein großer Produzent, der hat zum Beispiel die Matrix-Filme produziert und war in den 90ern wirklich mit allem, was richtig Rang und Namen hatte. Gerade Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger hingen relativ viel dran. Und das Drehbuch kommt von Shane Black, den kennt man auch unter anderem für Lethal Weapon seine Drehbücher.
Hat er nicht deinen Lieblingsletzten Predator-Film gemacht?
Ja, den hat er unter anderem gemacht. Und diese vier Egos müssen auf eine Art und Weise geclasht sein, dass alle vier Personen gesagt haben, dass Last Boy Scout der schrecklichste Dreh ist, an dem sie je mitgearbeitet haben. Irgendwann hat dann Bruce Willis zusammen mit Joel Silver beschlossen, dass sie Tony Scott die Regie quasi wegnehmen. Sie haben sich nur noch gestritten und dann haben die beiden gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt einfach, was wir wollen. Tony Scott wurde regelrecht an den Rand gestellt. Shane Black hat sich die ganze Zeit aufgeregt, weil immer wieder Teile seines Drehbuchs verändert wurden. Und der war damals so auch auf so einem Ego-Trip, wo er gemeint hat, geht auf gar keinen Fall klar. Ne, weil eigentlich ist es üblich, dass Drehbücher am Set auch mal geändert wurden. Und selbst der Komponist Michael Kamen, den ich auch sehr schätze, der hat den Film in seiner Rohfassung gesehen und hat gesagt, ich hasse den Film, das ist furchtbar. ich möchte da drin auf gar keinen Fall arbeiten. Aber der war halt recht dicke befreundet mit Bruce Willis und hat sich dann darauf eingelassen. Also alle Personen waren nur abgefuckt von The Last Boy Scout. Und es gab eine große Szene, Ich nehme mal an, also weil sehr viele in so einem Footballstadion spielen, dass es eine dieser Football-Szenen ist, wo ganz, ganz viele Extras, also Statisten, angefragt wurden. Und die haben einen Drehtag absolviert, der wurde auch bezahlt. Und dann hat die Produktion diese Extras für einen zweiten Tag angefragt. Weil sich aber die Beteiligten mal wieder untereinander verstritten haben, wurde an diesem Tag beschlossen, wir drehen heute einfach nicht. Kein Bock, wir machen das nicht. Diese Szene fällt weg. Und diesen Statisten wurde aber nicht Bescheid gesagt. Also sind am nächsten Tag alle, was weiß ich, wie viele 100 Statisten angekommen und haben gesagt, so, was ist jetzt? Und haben auch damit gerechnet, dass sie bezahlt werden. Und es hat sich dann auch nicht nur niemand um sie gekümmert, sondern irgendwann kam jemand und meinte so, ey, ihr müsst gehen, das war ein Fehler. Ach übrigens, ihr werdet nicht bezahlt. Und als das irgendwie bekannt gegeben wurde, haben wohl über 100 Leute versucht, die Absperrungen des Sets zu übersteigen, und wollten Randale machen. Und am Set musste die Polizei gerufen werden, weil das Ding komplett eskaliert ist, weil sich die drei, vier Egos am Set gar nicht einbekommen haben. Also man könnte über Last Boy Scout, glaube ich, endlos reden. Und das ist irgendwie witzig, denn Bruce Willis hat eine lange Karriere hinter sich mit vielen Hoch- und Tiefphasen. Und das ist ein Film gewesen, den ich extrem mag. Und es ist echt krass, dass das hinter den Kulissen ein totales Desaster gewesen sein muss.
Klingt
das,
super skurril.
Ja, und so viel zu dem Trivia.
Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Und damit, Leute, ihr wisst es, schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei der Coro Drogerie. Eine Drogerie, wenn ihr sie noch nicht kennt, bei der ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen bekommt. Die müssen dann nicht extra den Einzelhandel, das ist ökologischer. Ihr könnt über die Preistransparenz über Jahre zurücksehen, wie teuer die Dinge waren. Und egal ob Reis in 5-Kilo-Packungen, ich habe gerade Bio-Dinkelnudeln in 2-Kilo-Packungen zu Hause oder seien es Erdnüsse, seien es Erdnussmus, Mandelmus, Kokosöl, Brat- und Backöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, seien es Mehle, egal was ihr so in der Küche braucht, bis hin zu fertigen Snacks oder Früchten mit weißer Schokolade überzogen. Es gibt jede Menge wirklich leckere und spannende Dinge zum Ausprobieren. Ich selbst habe jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr verschiedenste Koro-Produkte ausprobiert. Sie stapeln sich bei mir, weil ich sie wirklich täglich verwende. Und ich kann nur sagen, es sind mit die besten, die ich jemals verwendet habe. Und in einer veganen Küche haben wir da auch gewisse Ansprüche, ehrlicherweise, zu Hause. Kurzum, wenn ihr sagt, wollt ihr auch mal ausprobieren, die Koro-Drogerie, weil die einen sehr, sehr fairen Preis hat, könnt ihr nochmal 5% sparen, wenn ihr auf der Bestellung der Seite den Gutscheincode Schwafel, Schwafel als Wort und dahinter die Nummer 5 als Ziffer eingibt. Und dann spart ihr nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. So, David, willst du noch was dazu sagen?
Nö. Hast du gut gemacht.
Habe ich gut gemacht. Und damit gehen wir raus aus der Werbung zurück zu der Frage, was hast du denn zuletzt gesehen, David?
Ich stecke gerade mitten in einem Umzug und werde wahrscheinlich auch diese Woche gar nicht mehr dazu kommen, irgendwas zu sehen. Gestern habe ich eine Pressevorführung verpasst, die du geguckt hast, weil ich ehrlich gesagt keine Einladung bekommen habe. Aber ich habe Serien geschaut. Ich habe mir Moon Knight angeguckt. Da hattest du die ersten beiden Folgen ja auch schon gesehen. Die sind jetzt auf Disney Plus auch beide raus. Mhm. Und ich habe Halo, die TV-Serie zum Videospiel geguckt. Und davon möchte ich euch...
Ist die schon ganz raus oder ist das auch so ein partieller Release?
Das ist auch ein partieller Release. Ich glaube, es gibt 9 Folgen und jetzt ist man bei der 5. oder so. Also es ist schon relativ weit fortgeschritten, um auch sagen zu können, was ich davon halte.
Okay, womit wollen wir denn anfangen? Ich habe ja The Lost City gesehen, den du gerade erwähnt hast, den du nicht gesehen hast. Dann habe ich mir Red Rocket endlich angeguckt, der jetzt auch diese Woche beziehungsweise heute, wo der Podcast rauskommt, am grünen Donnerstag in den deutschen Kinos startet. Und ich habe übrigens auch The Bubble nachgeholt, ne?
Lass uns doch mal über The Bubble gucken. Ich möchte gleich noch kurz, wenn wir gleich schon über Red Rocket sprechen. Ihr habt mich vor ein paar Wochen, ich glaube vor 2 Wochen, habe ich über The Innocent geschwärmt. Der kommt jetzt auch ab dieser Woche Donnerstag. Das möchte ich ganz kurz nochmal erwähnt haben, weil das viele gefragt hatten. Der ist jetzt dann im Kino.
Okay, spannend. Aber sicherlich nur in kleinen Kinos. Müsst ihr ein bisschen schauen. Das ist für gewöhnlich so ein Titel, der nicht in jedem nächsten Kino unbedingt zu sehen ist.
Der dürfte für Red Rocket ja genauso gelten.
Denke ich auch. So, ich habe The Bubble gesehen. Kann man auf Netflix seit 1. April anschauen. Und Judd Apatow, ja, das war halt ein April-Scherz, den er da rausgebracht hat, glaube ich, zum 1. April. Du hattest ja selber gesagt, er hat den sehr starken The King of Staten Island zuletzt gemacht. Und hier, also diese, du hast es ja alles schon erzählt. Der 6. Teil einer trashigen Saga soll entstehen während der Pandemie und alle Schauspieler müssen deswegen in Isolation in einem Luxushotel in London sein, darunter eine Influencerin, eine Schauspielerrückkehrerin, ehemaliges Ehepaar, was sich wieder zusammenrauft und ein sexsüchtiger Neuzugang. Und was dabei rauskommt, ist eine viel zu lange, langweilige, dämliche, dumme Komödie, wo man immer wieder denkt, dass diese Witze totale Rohrkrepierer sind. Und ich finde, ein nicht spannender Thriller oder ein nicht gruseliger Horrorfilm sind beides schon sehr, sehr schlimme Dinge, die man manchmal ertragen muss. Aber eine nicht lustige Komödie ist für mich immer, glaube ich, das Schlimmste von allem.
Das ist wirklich Strafe.
Weil das richtig wehtut. Und ich finde es auch so teilweise ein bisschen beschämt, weil Pedro Pascal spielt jemanden mit einer Sexsucht im Grunde. David Duchovny, der im Cast mit dabei ist, war oder ist sexsüchtig. Das ist ja bei ihm so eine bekannte Thematik, dass sich Judd Apatow da überhaupt jemand traut, im Cast zu haben, dessen Krankheit er da oder dessen Sucht er im Grunde bei einem anderen Schauspieler so belustigend darstellt, finde ich auch so super skurril, ehrlicherweise. Aha. Und dann auch wieder dieses typische Influencer sind immer nur oberflächlich und dumm und erzählen und versuchen ihrer Gefolgschaft alles recht zu machen. Hat er seine eigene Tochter auf so eine Rolle geschrieben, wo ich mir auch denke, es ist doch langsam mal vorbei mit diesem Influencer sind immer nur hohl und so weiter. Da habe ich heute meine Kritik drüber zugedreht und meinte, Leute, wenn ihr immer nur glaubt, dass Influencer überflüssig werden und keine richtigen Werte oder Inhalte vertreten mögen, dann hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass ihr durch die Algorithmen eurer jeweiligen Social Media Plattform genau so eine Leute angezeigt bekommt, weil ihr sonst eben auf ähnlichen Inhalten unterwegs seid und die sucht. Das heißt, so dieses typische Bild von oberflächlichen Influencern kommt, glaube ich, daher, weil Leute selbst eben oberflächliche Inhalte konsumieren und dann kriegst du das eben in deine Bubble hineingespült, weil es gibt richtig gute Leute mit richtig guten Inhalten. Und ich bin langsam so ein bisschen überdrüssig, immer so Abziehbilder in so Filmen präsentiert zu bekommen. Dann möchte ich irgendwann noch Daisy Ridley, John Cena und James McAvoy in Mini-Auftritten rein, wo ich mich auch frage, was soll das? Also The Bubble ist eine richtig dumme Komödie, die passt auf Netflix, weil die so ganz typisch dann wieder in den Top 3 oder so der Charts landet und dann einmal mehr dieses Klischee bedient, dass die Streamer eine Resterampe wären für das, was es ins Kino nicht geschafft hat. Wobei es da einfach richtig gute Filme gibt, die dann wiederum keine Aufmerksamkeit erfahren. Kurzum, ich habe den überhaupt nicht gerne geschaut. Du merkst halt beim Gucken, wann ist endlich vorbei. Ich habe einmal sehr gelacht, weil ich dachte, da fühlte er sich so trashig an, dass mein Trash-Herz halt hochgeschlagen hat. Wo ich so dachte, okay, es gibt diese Szene, wo der Regisseur sich so, wo er Vogelgeräusche aufnimmt oder Dino-Geräusche für die verschiedenen Situationen. Für
das
Paarung.
Fand ich furchtbar. Das war richtig dumm.
Aber das ist der Moment, wo es für mich 100% auf Trash gekippt ist. Und ich dachte, okay, darüber kann ich tatsächlich lachen.
Da hatte mir deine Frau auch eine E-Mail, ich darf nicht SMS sagen, was soll ich, eine WhatsApp geschickt und gemeint, Robert hat gerade gelacht, was nun? Und ich schrieb ihr, da hilft dann wirklich nur noch einschläfern.
Sie hat auch gefragt, ob sie sich jetzt scheiden lassen muss. Ja. Auf jeden Fall, The Bubble ist so schlecht, wie David sagt. Das ist wirklich so eine richtig dumme Frechheit. Ich finde es krass, dass mir einige Leute auf Instagram geschrieben haben, ey, der ist ganz solide und so. Ich so, nee, der ist nix solide. Der ist solide Scheiße höchstens. Ja. Er hat von mir doppelt 3 Punkte bekommen mit Wohlwollen tatsächlich.
Ich hatte auch auf Letterboxd ein paar Leute, die meinten so, nee, das tut ihnen ganz so leid. sie werden sich jetzt einliefern lassen müssen, aber sie fanden den gar nicht schlecht. Und hey, du, ne, also gerade Humor ist ja immer so eine unterschiedliche Sache. Ich weiß gar nicht, also ich müsste lange überlegen, welcher Humor da angesprochen wird, aber vielleicht gibt es da irgendeinen.
Ja, aber das ist zum Beispiel, ich meine, mit The Lost City startet ja diese Woche auch eine Komödie.
Ach, der startet schon diese Woche?
Diesen Donnerstag, das ist ja auch eine Komödie. Und das ist, und ich finde, also du sagst klar, Humor ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt so aber auch unter diesem sehr dummen Humor, wie ihn jetzt The Bubble vertritt, finde ich zum Beispiel früher eine Kombination aus Seth Rogen und James Franco, was auch sehr dummer Humor ist, wesentlich gelungener dann und konsequenter, weil The Bubble ist zum Beispiel auch einfach viel zu lang. Also wirklich viel zu lang und die einzelnen Gags, anstatt sie auf eine Pointe enden zu lassen, werden immer so überspielt, dass du denkst, oh mein Gott, was ist das denn? Nee, The Lost City startet erst am 21. April.
Ja. Entschuldige. Ja, aber ich muss dann immer sagen, ich nehme dann immer als Beispiel für mich das döfste, aber liebenswerteste, was ich zum Beispiel aus dem deutschen Raum mag, Otto. Die Otto-Filme mag ich total. Und gerade den ersten Teil, das wird immer schlechter mit den späteren, aber der erste Teil, der ist so ein bisschen so produziert, wie Otto so seine Sachen damals auch auf der Bühne gemacht hat. Nämlich, er hat immer auf Punchlines geachtet. Da waren alle möglichen Gags verwoben, die zum Teil überhaupt nicht in den Film gepasst haben. Aber zusammengehalten wurde das von einer sehr, sehr liebenswerten Geschichte mit einem sehr, sehr liebenswerten Charakter, dem du dann tatsächlich auch gefolgt bist. Und in Otto 1 passieren so am Rande quasi die quatschigen Sachen. Und dann ist dann dieser trottelige Ostfriese, der da so sein Abenteuer erlebt, und das ist ziemlich hilarious, ziemlich trashig, aber ich mochte das extrem und solche Filme habe ich immer zu schätzen gewusst.
Ja, du hast aber auch so eine Energie, die auch auf Augenhöhe stattfindet.
Ja.
Ne? The Bubble ist ja auch super unsympathisch. Schauspieler, die viel zu viel Geld haben, in einem Luxushotel rumhängen und so tun, als würden sie unter Welthunger leiden und Weltschmerz und Flüchtende sein. Also wenn dann irgendwann so ein Star sagt, wir werden hier gefangen gehalten, ach come on, ey, das ist einfach so weit weg.
Ich finde, es ist so arrogantes Filmemachen, weil es sich über den Zuschauer erhebt. Ich habe das Gefühl bei solchen Komödien immer wieder, dass es hier gar nicht darum geht, mit dem Zuschauer zusammen Spaß zu haben, sondern am Set haben alle möglichen Leute gedacht, das finden wir jetzt witzig, das hier ist jetzt cool, komm, lass mal das noch machen. Und aber weniger an die Zuschauer gedacht, als an dass sie da alle möglichen Gedanken reingespült haben in den Filmen. Und das finde ich, das sieht man bei solchen Sachen einfach, die so ein wirklich wirres Sammelsurium aus kleinteiligen Ideen. Und das ist eine Punchline, das könnte ein Saturday Night Live Gag sein. Und alles passt dann aber im Endeffekt gar nicht zusammen.
Ja, also ich fand ihn äußerst anstrengend anzugucken. Das ist nichts, was ich irgendwie ansatzweise empfehlen würde. Aber was ich empfehlen würde, wäre Red Rocket.
Ich würde ganz kurz, bevor wir, weil RA könnten wir jetzt eigentlich ganz gut mit Lost City weitermachen. Ich wollte dich aber ganz kurz fragen, weil wir bei The Bubble gerade so ein bisschen angesprochen hatten, auch Geschmäcker. Hattest du das bei dir auch bei Dumbledore's Secret letzte Woche? Die Kritik hatten wir ja hochgeladen, beide.
Ja.
Und ich hatte super viele Kommentare von eben Potterheads und von Fans regelrecht, die meinten, absoluter Scheiß. Also es ist selten gewesen, dass ich mit meiner Wertung, ich lag ja noch mal unter deiner, ich hatte jetzt letzten Endes 3 von 5 Sternen gegeben. Was hattest denn du bei dir gegeben?
Ich glaube 8 und 7,5. Sowas?
Okay.
Also schon deutlich mehr. Aber
und krass, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie den Film schlecht finden, dass meine Wertung zu hoch sei. War das bei dir auch?
Ich würde dir jetzt eine Antwort geben wollen.
Wenn die sagt,
ich habe alle Kommentare gelesen. Ganz ehrlich, David, ich versuche mich nicht mehr, du weißt das, ich versuche mich da emotional nicht mehr so sehr zu involvieren und wieder einen Kopf zu machen. Deswegen auf Instagram war es so, dass Leute es gesagt haben, ey cool, sie haben sich gefreut und mochten das. Ich habe eigentlich eher das Echo gehabt, dass die Leute schon sagen, es ist ist ein anderer Film, aber das geht in die richtige Richtung. Auf YouTube habe ich es tatsächlich nicht großartig weiterverfolgt. Ah, okay. Weil gerade bei den größeren Titeln, du weißt, dann steckt man dann so drin und ich will das nicht mehr so. Ich will gerade mit Blick auch auf Ostern versuchen, ein bisschen loszulassen, gerade arbeitsmäßig. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Aber ich habe dich zitiert in einem Interview, was ich die Tage gegeben habe, übrigens. Habe ich geschrieben, um meinen guten Freund David Hein zu zitieren, guter Film, schlechte Fortsetzung.
Ah, okay.
Dein Zitat ist dann bald im Fahrgastmagazin.
Im Fahrgastmagazin? Was ist das Fahrgastmagazin?
Weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist so eine Art Zugverbund in Westdeutschland oder so. Dann liegt das so in Heften in den Regios oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Unser Porträt von Robert Hofmann.
Ja, da ging es dann auch so Filme mit Zügen und so. Das war ja echt ganz spannend, weil dann habe ich auf Instagram gefragt, Leute, welche Filme fallen euch mit Zügen ein? Und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis Leute fragten, ist es ein Zug?
Wie viel Prozent
muss ein Zug in einem Film sein?
Wir haben die ganzen Tage Leute geschrieben, Filme mit Züge, haha, lol. Und haben mir so vorgestellt, und ich dachte so, was wollen die? Wir haben im Podcast überhaupt nicht über Filme mit Züge gesprochen. Und ich habe auch ansonsten gar nicht. Und witzigerweise habe ich jetzt für nächste Woche, weil ich brauche jetzt für meinen Umzug ein bisschen Content und dachte, ich mache mal so ein paar Top-Listen und hatte dann wirklich über Filme mit Zügen nachgedacht, die ich geil finde. Und da sind mir mehrere eingefallen, die ich richtig fantastisch finde.
Du kannst deinen
eigenen
drin drehen. Der Umzug. Nein? Okay, gut.
Ja.
Ja, da sind einige fantastische dabei. Zum Beispiel der Snowpiercer.
Stimmt, der ist mir gar nicht eingefallen.
So, dann wahrscheinlich, wenn alle sagen, war den ersten Mord im Orient Express.
Habe ich nicht gesehen.
Muss ich endlich mal gucken. Ich habe Train to Busan nie gesehen, weil aber nur wie gut der sein soll.
Der ist gut.
Dann,
ich mag
dann
den
zur Film. Weihnachtszeit immer wieder geht der Polar Express. Ne?
Habe ich nicht gesehen.
Ich finde ihn nicht so gut. Komischerweise finde ich ihn voll Friedle gut. Ich kann es nicht verstehen. Unstoppable.
Den mag ich auch voll. Ja, der den ist fand richtig
ich
so super. Da.
Source Code fällt mir ein, finde ich aber nicht gut. Dann Bullet Train bin ich sehr gespannt, der als nächstes kommt, weil da mag ich den Trailer. Filme mit Zügen. Ja, und dann stellt sich schon die Frage, wie viel Zug muss es sein? Aber jetzt bist
ich
du
hab noch, ich hätte in meiner Liste noch Runaway Train, den kennst du wahrscheinlich nicht. Das ist ein fantastischer Film mit John Boyd, dem Vater von Angelina Jolie. Dafür hat er den Oscar bekommen.
Ich hätte noch hier als schlechteste Filme Girl on a Train und The Commuter.
Ja.
Und Pelham 123, aber das ist eine U-Bahn, das zählt nicht richtig.
Da würde für mich auch zählen. Echt, also ich hatte auch über Money Train nachgedacht, aber der spielt nicht so viel auf in der Bahn. Für mich ist auf jeden Fall noch Alarmstufe Rot 2. Mhm.
Das habe ich auch viel bekommen.
Fantastischer Film. Gut, aber passt jetzt gar nicht zum Thema.
Nee, ist
du wolltest
egal,
was,
eine Zwischentop 5.
Erzähl was über Red Rocket oder über...
Nee, The Lost City, dann rede ich kurz darüber. Mhm. Weil du wirst ihn ja bestimmt nicht vor dem eigentlichen Start noch gucken können. Nämlich an, weil es gibt keine PV mehr und so läuft er nicht.
Also wenn ich ehrlich bin, ich werde mir den auch im Kino nicht angucken, weil jetzt habe ich ihn für Just Watched, kommt er nicht mehr in Frage. Okay. Und
The Lost City erwartet uns dann nächsten Donnerstag, gerade dem 21. April in den Kinos mit Sandra Bullock, Channing Tatum, mit einem Brad Pitt, der ein bisschen dabei ist, und Daniel Radcliffe. Sandra Bullock spielt eine Autorin, die schreibt Schnulzen. Und in ihren Schnulzen gibt es eine Figur, die immer wieder Dash heißt der. Eine Figur, die der große Retter ist, mit dem sie so Abenteuer erlebt. Nun sind diese Bücher mehr oder weniger als Unfall sehr erfolgreich geworden. Und Channing Tatum spielt dieses Covermodel auf ihren Büchern, der sich aber selbst als Dash inzwischen empfindet. Alle wollen Selfies mit ihm. Er ist super der Influencer-Star geworden. Ist aber ein bisschen dümmlicher Natur unterwegs. Und ein Milliardär beschließt aber, diese Autorin zu entführen, weil sie wohl eine Sache übersetzen könne, die er braucht, um einen besonderen Schatz zu finden. Und so wie Dash veranlagt ist, will er unbedingt seine Partnerin /Autorin retten und folgt auf eine Insel in der Karibik mitten im Atlantischen Ozean. Und da entspinnt sich dieses Abenteuer rund um einen Schatz und eben Abenteuer, Action, Komödie in dem Dschungel. Mittendrin taucht noch Brad Pitt als Retter auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trailer sind schon sehr albern und sehr drüber von The Lost City. Was aber bei einer richtig guten Komödie, oder was heißt richtig guten, was eine Komödie, finde ich, zum Beispiel sehr gut macht, ist, wenn selbst plattere Gags dadurch, dass gute Schauspieler sie auf so ein Level hieven, dass es nie peinlich wirkt, tatsächlich funktioniert. Und ich musste mehrfach in der Pressevorführung auch die Kollegen tatsächlich lachen, einmal sogar sehr laut lachen. Der Auftritt von Brad Pitt führt dazu, er spielt alle an die Wand, aber er ist extrem, hat eine sehr, sehr kurze Screentime. Man sollte jetzt nicht den großen Brad Pitt-Film erwarten, erwarten, aber das wird sehr, sehr lustig. Channing Tatum hat immer so eine sehr herzliche Art. Ich finde das irgendwie krass, weil ich traue dem eigentlich eine Karriere auch als Charakterdarsteller zu, aber du findest ihn immer wieder in sehr körperlichen Komödien, wo er auch immer bereit ist, sich so ein bisschen zum Idioten zu machen. Und hier taucht er einmal mehr als so ein sehr treu-dover Charakter auf, dem du irgendwie nicht böse sein kannst. Und na klar kommt es irgendwann auch zu so einem Reveal, dass er gar nicht unbedingt so ist, wie die meisten ihn halten. Und irgendwo zwischen eben so ein bisschen Action-Abenteuer, tatsächlich witzigen Sequenzen, ist das eine sehr alberne, aber unterhaltsame Nummer. Es war seicht, ohne einen zu nerven oder zu platt zu sein. Und immer wieder mit ein paar wirklich frischenden, zündenden Gags, die aber alle nicht böse sind. Das ist wirklich eine Abenteuernummer, die für die ganze Familie mehr oder weniger funktioniert. Und ich habe schon lange nicht mehr so was wirklich unterhaltsam, seicht, lustiges gesehen. Daniel Radcliffe leider muss nach wie vor, finde ich, beweisen, dass er außer diesen großen Schatten von Harry Potter vor sich herzutragen, er wirklich was kann. Swiss Army Man war ein großer Lichtblick damals, auch die Frau in Schwarz war schon interessant, aber seitdem ist der für mich nie so, dass er wirklich aus diesem Schatten raustritt und zeigt, dass er tatsächlich auch so für sich funktioniert. Auch hier wieder eine sehr, sehr eintönige Antagonistenfigur. Kurzum, es ist tatsächlich so, wie es die Trailer versprechen. Drüber, aber irgendwie herzlich witzig. Und genau so war es, sich das Ding anzugucken, und hat Spaß gemacht. Okay, Spaß gemacht. Nicht großartig, aber tatsächlich habe ich vor allem auch die 112 Minuten eher so wie 95 empfunden. Das ist ein gutes Zeichen.
Apropos Swiss Army Man, aktuell läuft in den USA schon Everything, Everywhere, All at Once an, der neue Film von den Regisseuren von Swiss Army Man. Und er wird überall durchgefeiert, und hierzulande gibt es keine Pressevorführungen dazu. Es gab nur so eine super skurrile Nummer des Verleihers, der meinte...
Nee, jetzt gibt's richtige Screen. Aber erzähl erst mal,
es gibt jetzt richtige Screen.
Mit sehr großem Wasserzeichen. Ja.
Okay, hast du schon einen?
Angefragt, ich glaube, der kommt dann kurz vorher oder so, aber ich kann das für dich auch mit anfangen.
Boah, würdest du das mal bitte machen, weil ich will den unbedingt sehen. Und irgendwie, die schreiben mir nicht mehr wahrscheinlich, weil...
Nee, das ist ja auch ein kleiner, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich schreibe aber nach der Podcastaufnahme, ja.
Ja, weil das gab nur welche in Schwarz-Weiß, wo ich dachte, was soll das denn? Ja. Und der Trailer sieht so fantastisch, und die Kritiken sind super. Deswegen, darauf freue ich mich. Und bei Daniel Radcliffe wollte ich gerade automatisch wirklich reflexartig fast sagen, so, nee, stimmt nicht, weil der spielt ja in kleinen Rollen mit, und ich würde mal vermuten, du hast wie ich den Großteil davon nicht gesehen.
Na, ich habe jetzt so Horns oder das mit den Waffen letztens, ganze Kimbo, dann noch als dieser FBI-Agent auf Drogen. Ich habe noch 3 oder 4 Sachen mit ihm gesehen, und da will er immer, man sieht immer so seinen Elan, sich in Rollen zu werfen, die ganz anders sind, aber ich finde nicht, dass es funktioniert, dass es matcht. Also ich habe außer den genannten bestimmt nur 3, 4 Sachen gesehen, ja.
Naja, es gab noch irgendwie einen, da ist er so, wird er im Urwald ausgesetzt oder ist da irgendwie, muss sich da durchschlagen.
Ist das, ich glaube, Jungle heißt der. Ist das nicht Horns?
Nee, Horns hat er ja.
Ach, stimmt, Jungle. Hörner.
Jungle heißt der, glaube ich. Und dann gab es irgendwie einen Flucht von Pretoria oder so ein Knastausbruchfilm. Also so, da passiert auch vieles unter dem Radar bei Daniel Radcliffe. Deswegen, weil ich so vieles davon nicht gesehen habe, kann ich das nicht sagen. Aber ja, in solchen Rollen ist er halt leider echt verschenkt. Ich fand den Trailer sehr gut sehr gut ist immer so ein bisschen überzogen. Aber wenn ich schmunzeln muss bei einem Komödientrailer, ist schon die Hälfte gemacht. Weil dann denke ich so, ja, das ist mal nicht so der x-te generische Trailer.
Und vor allem, ich schwöre dir, Brad Pitt taucht auf, und für die Zeit, die er da ist, hebt es diesen ganzen Film sofort um ein ganzes Level. Und dann sitzen die Timings. Ich finde die Chemie zwischen ihm und Channing Tatum wirklich, ich würde mir eine Buddy-Komödie mit diesen beiden angucken. Das ist richtig cool, tatsächlich. Ja. Also kurzum, ich glaube, also warum würdest du ihn da nicht im Kino eigentlich gucken?
Ich einfach so, weil ich, also gerade habe ich nicht so wirklich, ich würde mir gerne im Kino noch Petit Maman angucken, ist ein französischer Film von Céline Sciamma. Das schaffe ich gerade nicht. Also seit 2 Wochen möchte ich in diesen Film, und es funktioniert irgendwie nicht. Und ich glaube, einfach so eine Komödie, weil das kommt irgendwann Ende des Jahres auf Amazon, da kann ich mir dann die Premiere da irgendwie angucken, und dann ist das auch fein für mich, weil ins Kino würde ich wegen sowas jetzt nicht unbedingt gehen.
Okay, was hätten wir noch? Wir hätten Red Rocket. Ich bin natürlich auch auf Moon Knight ein bisschen gespannt.
Lass uns mal über Moon Knight und Halo reden, dann kannst du noch was zu Red Rocket sagen.
Mhm, dann erzähl mir mal von Halo, weil ich habe Halo, glaube ich, nur einmal auf einer Xbox kurz gespielt, und damit meine ich 12 Minuten oder so. Ansonsten weiß ich gar nicht, worum es geht. Ist so ein bisschen futuristische Alien-Technologie-Welt oder sowas?
Ja, es ist irgendwie, es gibt so eine große Föderation der Menschen und dann gibt es böse Aliens, die aus komischerweise die Allianz heißen, was ich immer so ein bisschen verwirrend fand, weil das für mich immer konnotiert ist mit, das sind die Guten, aber hier sind es die Bösen. Der Master Chief ist ein Supersoldat in einer krassen Rüstung, die er im Spiel auch nie abnimmt. Also man sieht ihn nie als Mensch, sondern immer nur in dieser krassen Rüstung.
Also Mandalorian-Modus.
Genau. Und das Ganze spielt dann auch auf so Ringwelten, also auf so einem Planeten, der von so einem großen Ring umgeben ist. Oder es kann auch sein, dass es einfach nur ein Ring ist. Ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht so drin, denn deine 12 Minuten kann ich zwar überbieten. Den ersten Teil habe ich vielleicht zu 2 Stunden gespielt. Und alle weiteren Teile dann wirklich auch nur noch 12 Minuten, denn ich habe jetzt seit letztem Jahr den Xbox Game Pass und habe mal wirklich mal, ich habe versucht, mich ranzuarbeiten. Ich fand Halo immer sterbenslangweilig. Ich fand die Optik.
Das ist ein Shooter dann, oder?
Es ist ein Shooter, aber es ist so.
Ich verstehe Shooter mit Controller generell nicht.
Na, die können das ja mittlerweile, muss man sagen. Und Halo war da maßgeblich für mitverantwortlich, weil die Bungie, die das entwickelt haben, die hatten mit Halo und dem Shooter, den sie davor für. Ich glaube, für die Apple-Systeme hatten sie Monolith gemacht. Mhm. Und sie waren die Ersten, die Controller-Steuerung so mit Strafing zum Beispiel eingeführt haben, auf eine Art und Weise, dass man sagen kann, das sind so die Standards dann bis heute. Darüber hinaus ist Halo für mich immer Kaugummi-Shooting gewesen, weil die Aliens waren bunt, die Waffen sahen aus wie ne, so ein paar, ich finde immer so wie Wasserspritzpistolen sahen die zum Teil aus. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich auch dadurch das Gefühl hatte, das Trefferfeedback ist komisch und dann, ne, gerade der erste Teil ist grafisch einfach übertrist, für damalige Verhältnisse natürlich nicht, aber.
Wann ist denn die Reihe gestartet?
Frag mich, das war 2003, 2004, irgendwie sowas.
Also okay, nur so grob, ja.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Bringt es mittlerweile auf, ich glaube, das Ding ist bei dem 6. Teil, Halo Infinite ist, glaube ich, der 6. Teil, der ist jetzt gerade letztes Jahr erschienen und jetzt die TV-Serie dazu. Und ich muss da auch wieder, ne, man muss bei Halo dazu sagen, es gibt irre viele Bücher. Also es hat sich mittlerweile so ein großes Universe, ein Expanded Universe aufgebaut und viele Geschichten dazu. Und die gehen weit darüber hinaus über so ein Mandalorian-Typ, läuft stampft von A nach B. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, er ist jetzt auch nicht wieder Mandalorian, der ja auch Gefühle zeigen kann, sondern bei Master Chiefs werden die Gefühle unterdrückt. Und dadurch ist er wirklich auch recht kühl, sehr strukturiert und ein großartiger Taktiker. Ne? Also er ist einfach der Beste von allen Menschen. Und in der Serie führt es jetzt dazu, dass du so einen Schauspieler hast, wo ich auch finde, so richtig ist, der passt der nicht in die Rolle als Master Chief. Denn, und das ist auch so ein Ding, was Fans gerade echt bemängeln, der nimmt seinen Helm tatsächlich auch ab in der Serie. Man sieht ihn immer wieder ohne Helm über weite Strecken. Warum die Serie macht, kann ich ehrlich gesagt nicht richtig sagen. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, Dredd, der Judge Dredd-Film, der zweite, der ist gefloppt, weil er seine Maske nie abgenommen hat. Oder vielleicht nehmen sie das an, dass er deswegen gefloppt ist. Und jetzt ist der Grund, warum er diese Maske immer wieder vom Kopf nimmt. So, die Fans meckern genau deswegen. Sie meckern, weil es viele Story-Details wurden abgeändert und sind neu. Und ich, als jemand, der diese Spiele nicht wirklich genossen hat und auch mit der Story nichts anfangen kann, saß aber trotzdem auch die ganze Zeit da und who cares, ob der denn die Maske absetzt? Das ist alles irre langweilig. Und vor allen Dingen es sieht aus wie so ein YouTuber-Film. Kennst du noch dieses Darth Maul Apprentice von womit er ja wirklich bekannt geworden ist? Und was Sean da mit kleinsten Mitteln gemacht hat, ist wirklich übertrieben respektabel und ne, hat ihm, ich glaube, das ist, ne, der hat ihm einen irren Ruf eingebracht. Und ich muss sagen, das Darth Maul Apprentice sieht besser aus, als was die hier zum Teil machen bei Halo in der TV-Serie. Es hat immer wieder auch ganz gute Effekte, es hat auch immer wieder. Gerade so in den Innenräumen sind sie ganz gut dabei, die Ausstattung zu treffen, die dann so ein bisschen auch an die Spiele erinnert. Aber darüber hinaus, ey, der Greenscreen, die Effekte, wie die Monster animiert sind, wie er animiert ist auch. Also weil in Actionsequenzen wird der Master Chief dann auch wird dann aus mit so einer CGI-Puppe ersetzt. Das ist so scheiße, dass ich immer wieder dachte so, oh, ich kann da gar nicht hingucken. Und dann wechselt der Film dann in Momente, die sind im Kern gar nicht schlecht, weil es geht hier darum, dass der Master Chief sich quasi auflehnt, ein Gewissen entwickelt und tatsächlich das erste Mal zu denken anfängt und dadurch seine Befehle, der ist ja wirklich einfach nur eine strunzdoofe Killermaschine, und die stellt er zum ersten Mal in Frage. Da muss ich sagen, dass sich diese Killermaschine stellt Befehle in Frage, Nummer wirklich aus dem Actionkino seit den 70ern kenne und das Ding sich für mich auch totgerannt hat. Und dann ist dann eben da aber dieser relativ unsympathische Hauptdarsteller mit einer relativ unsympathischen Darstellung in einer relativ unsympathischen Geschichte mit völlig unsympathischen Effekten, sodass ich jetzt, ich habe die dritte Folge, glaube ich, noch zu Ende geguckt und dachte dann, nee, also mehr möchte ich davon nicht sehen, egal was jetzt noch passiert. Das ist ja wirklich das erinnert immer wieder an Farscape.
Okay.
Kennst du diese Science-Fiction-Serie von früher?
Nein.
Also ne, mit relativ billigen Puppen und relativ billigen Effekten. Das war so Star Trek mit wenig Budget, so sah das immer aus. So an das erinnert Halo. Und das ist bei einem Millionenbudget mit so einer richtig krassen Marke, ist das beschämend. Also das Ding läuft auf Paramount Plus drüben. Und ist jetzt hier drüben, kann man sich's auf Sky angucken. Ich verstehe nicht, für wen das sein soll. Also das ist für Fans, ist es nicht gemacht, weil die werden ständig verraten. Also weil die Serie macht, was sie will, wirklich die ganze Zeit. Und Leute, die keine Fans sind, die brauchen nur in irgendein Science-Fiction-Desaster reinklicken und sind besser unterhalten als mit Halo. Also das verstehe ich nicht, was
okay.
das soll.
Na gut, schade. Schade dann für Fans, aber auch für alle anderen. Aber es ist sowieso krass, wie groß dieser Serienmarkt ist. Und es vergeht immer wenn wir einen Podcast aufnehmen, vergeht eine Woche. Und ich gucke dann irgendwo drauf auf eine Plattform und denke so, das ist schon wieder raus und das. Man fragt sich, wann willst du das alles sehen? Deswegen ist es auch ganz gut, dass nicht so viele starke Sachen immer zu dabei sind. Moon Knight, ganz spannend, weil irgendwie Oscar Isaac trendete ja auch auf Twitter, also er mit Namen, weil die Leute so fasziniert sind von seinen vielen Persönlichkeiten, die er verkörpert. Ich habe die ersten beiden Folgen jetzt vor gut einem Monat gesehen, bei so einem kleinen Event in einem Museum in Berlin, da war er auch selber da und durfte dann 3 Wochen nicht drüber reden. Du hast jetzt relativ frisch gesehen. Das ist ganz spannend, weil diese 3 Wochen Abstand geben mir natürlich nochmal ein Bild. Ich bin aber schon, also mein kurzes Feedback, als ich raus bin nach den beiden Folgen, dachte ich so nach der ersten Folge, ja, das war ganz nett, auch wenn sich seine komischen Tagtraumsequenzen, nachdem sie 4 oder 5 Mal gezeigt wurden, viel zu viel waren. Und ich merkte aber vor allem, und das war für mich die wichtigste Erkenntnis, wie zwar Folge 2 richtig abbaute. So ging es mir. Ich dachte nach Folge 2 schon so, das fühlt sich jetzt wieder nicht besonders clever an. Und wäre nicht Oscar Isaac da, weil Ethan Hawke wahnsinnig nervt, finde ich. Also fand ich diese ganze Sektennummer dahinter. Jetzt guck mir die Woche jetzt mal die 3. Folge an. Die kommt wann raus? Mittwoch? Morgen beziehungsweise gestern. Also bis jetzt, ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich habe gerade mal auf IMDb geguckt, weil ich stieg die Serie bei Folge 1 mit 9,7 oder so ein. Die Leute voll gefeiert. Aber jetzt ist ein Drop auf 7,7 inzwischen. Ne? Das ist schon ein krasser Abfall. Wie war es denn für dich, nachdem du jetzt die ersten beiden Episoden gesehen hast und relativ frisch gesehen hast?
Ich find's klasse. Ich mag es sehr.
Ja?
Ich bin total begeistert, ja. Weniger davon, von den Elementen, die man halt kennt aus diesen Serien. Ne? Das ist dann, der Bösewicht kommt dann rein, stolziert. Und er ist skurrilerweise auch immer zur Stelle. Also es gibt da gerade in der 2. Folge so Situationen, wo, weil immer sie suchen nach so einem MacGuffin. Das ist der Bösewicht möchte so einen Skarabäus haben. Und diesen Skarabäus tragen dann mehrere Figuren mit sich und irgendwann fällt er auf den Boden und wer schreitet ins Bild? Ethan Hawke, der sagt, ah, da ist er ja. Und ich dachte so, krass, der ist ja wirklich immer zur Stelle, wo er sein muss. So, ne? Und da ist das ist sehr convenient, was das Drehbuch da zum Teil macht. Aber ich finde, dass die Serie sich so gar nicht gewohnt und vertraut anfühlt. Also wenn man sich so zum Beispiel Spider-Man, aber jetzt auch bei den Serien zum Beispiel WandaVision wurde von vielen ja als so anders gefeiert, aber letzten Endes wirkt es auch wieder nur wie so eine TV-Serie. Und hier muss ich sagen, ich finde den Look so toll. Die Inszenierung ist wirklich stark. mit der Kamera wird gespielt.
Finde ich ganz spannend, weil als der Trailer damals rauskam, meinte ich ja zu dir, oh, finde ich voll geil, dass sie so diese Schlafapnoe und so ein bisschen Fight Club-Elemente reinbringen, so in die Geschichte. Da hat sich ja gar nicht gecatcht, ne? Da warst du ja so, spricht mich nicht an.
Ich glaube, mittlerweile bei Marvel ist einfach so eine generelle Abneigung da, weil ich immer dasselbe erwarte. Und dann gucke ich da rein und denke so, Moment, das ist ja gar nicht dasselbe. Ich war so begeistert von der Aufmachung und der Inszenierung, dass ich geguckt habe, wer der Regisseur ist. Habe ich noch nie gehört. Sie haben jetzt ein muslimisches Team da, glaube ich, rangeholt. Kommen tatsächlich auch aus der ägyptischen Richtung.
Ja, macht ja Sinn.
Würde ich vermuten. Fantastisch. Also richtig toll, wie das aussieht. Ich liebe Oscar Isaac in der Rolle. Ich finde, der spielt ganz toll. Ich finde die Figur ganz toll. Es macht richtig Spaß. Ich habe lange gebangt in der ersten Folge, weil ich mochte so sehr, was da passierte mit ihm und den Figuren um ihn herum, dass ich die ganze Zeit dachte, oh, bitte verwandle dich nicht. Ich will überhaupt nicht, weil dann wird es natürlich zu dieser Nummer, die man schon kennt. Und bin dann, ich dachte so dann, als das Kostüm revealed wird, am Ende dachte ich so, oh Gott, ist das schrecklich, das sieht ja furchtbar aus. Aber schon in der zweiten Folge spielt dann diese Serie regelrecht damit, auch mit einer veränderten Form des Kostüms. Und das erinnerte mich so ein bisschen an Spawn, der ja auch mit seinem Kostüm nicht so richtig warm wird und der so reingezwungen wird. Es erinnert an Legion so ein bisschen, diese Serie, die ja auch gefeiert wird, wo es auch so viel um Psyche geht. Und ich mag den Humor, aber skurrilerweise. Ja,
ich finde, das hat richtig viel aber damit Oscar Isaac zu tun, weil er steigt da richtig in diese Figuren rein und das ist hinten nicht albern. Und ich finde, wenn jemand das spielt, der das nicht kann und du würdest fünfmal diese Tagtraumveränderung, auf einmal sind alle tot um dich rum, weil das ist aus meiner Sicht zu viel. Es würde so schnell albern werden, wenn er diese Figur nicht so 100% on point spielen würde, sie sich vor Dinge ängstigt und auch was in ihm noch schlummert. Und es steht und fällt mit ihm. Und ich fand auch ganz kurz bei diesem Museumsauftritt ganz spannend, weil er war auf der Bühne und der Disney Deutschland CEO war da und hat dann halt irgendwie so die Standardfragen und bei Disney immer mit hart bayerischem Akzent, ob Oscar Isaac noch was zur Serie sagen will. Ne? Und da hast du ja normalerweise ganz viele Hollywood-Stars, die dann so ihr Standardprozedere machen. Das ist eine große Ehre für Marvel und bla bla bla. Und er einfach nur so, seht ihr den Typ im Anzug? Das bin ich. Und hat gesagt, viel Spaß beim Gucken. Und ich dachte, der Typ ist einfach geil. Der Typ ist wirklich, wirklich geil. Und ich meine, auch wenn du dir in Dune anguckst, wenn er einfach nur als Atreides-Anführer dasteht und allein, das ist jemand, der kann mit Körperhaltung einen Führungsanspruch ausdrücken und muss nicht 1000 palabern. Der kann und beschäftigt sich mit diesen Charakteren. Und ich glaube, der nähert sich so einer Marvel-Figur nicht wie viele andere. Das machen erstmal Workout, 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 damit ich so aussehe wie ein Held, sondern der nähert sich dieser Figur von der Psyche ernsthaft an. Und das macht einen Unterschied.
Ich finde, da wird auch nochmal deutlicher, wie schlecht Dameron Poe geschrieben war, also die Figur, die er in Star Wars gespielt hat, weil da ist, ich habe jetzt gerade Lego Star Wars gespielt und ja, es sind nur Lego-Figuren, aber man erlebt ja die Star Wars-Geschichte nochmal nach und zum Teil mit den Original-Voice-Lines und da merkst du, du merkst den krassen Unterschied der Qualität in den verschiedenen Star Wars-Trilogien. Und in der letzten Trilogie hast du das Gefühl, dass die Figuren sich nicht mehr miteinander unterhalten, sondern nur noch anschreien. Und Finn schreibt, Rose, und Dameron Poe dann so, hey, da vorne, los, wir müssen jetzt machen, wir müssen jetzt angreifen. Und es ist wirklich nur einfach so Stichworte geben, nach vorne schreien. Und hier habe ich aber das Gefühl, dass diese Figur wirklich mit Leben erfüllt wird, auch in ruhigen Momenten. Tatsächlich zu meinen Lieblingsmomenten gehören die, wo er zu diesem gold angemalten Darsteller auf der Straße geht. Da steht immer so ein Typ, der, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr die Straße lang geht, stehen auf großen Plätzen immer so Leute, die sich ewig nicht bewegen, meistens silbern angemalt. In dem Fall ist er gold angemalt. Und auf den labert der ein. Und am Anfang, als es das erste Mal passierte, dachte ich so, ach, das ist hier so, ne, der Humor, beziehungsweise diese Weirdness der Figur wird schon stark forciert. Aber irgendwie, weil das immer wieder auch passiert und du das Gefühl auch hast, dass Oscar Isaac sehr deep in den Szenen ist und sehr herzlich, nehme ich das dem Film ab, weil das diese Figur plötzlich ausfüllt.
Genau, die entdriftet nicht in den Wahnsinn, sondern noch in legitimen und relevanten Fragen, denen du folgen kannst.
Genau. Ich finde diesen moralischen Konflikt, der erinnert natürlich stark an das, was Thanos vorher schon gemacht hat. Sprich, hier ist es, Ethan Hawke ist der Schirmherr einer ägyptischen Gottheit, die Leute nicht bestraft, so wie es der Gott, der den Moon Knight quasi besetzt hat, tut, der dann, nachdem Dinge passiert sind, zuschlägt, sondern diese Gottheit sagt, warum nicht die Leute schon bestrafen, bevor sie diese Tat überhaupt getan haben.
Minority Report Prinzip.
So ein bisschen, ja. Und es ist ganz interessant, weil ich hatte jetzt heute einen Artikel dazu gelesen, wo geschrieben wurde, ja, aber das, ne, in der zweiten Folge redet dann Oscar Isaacs Charakter auch über, ja, aber dann würdet ihr ja auch Kinder töten, wenn ihr diese quasi, ne, wenn die werden ja auch gerichtet, wenn die irgendwann im späteren Verlauf mal böse werden. Und das wäre ja dann Kindermord. Und ich dachte so, ja gut, aber also ob jetzt jemand 20 ist und später mal Hitler wird oder ob er 1 ist und später mal Hitler wird, ne, natürlich ist diese Sache, ist das ein Gedankenspiel, das nicht funktionieren kann in der Realität, weil du wirst ja durch deine äußeren Einflüsse, wirst du ja geformt und es hat ja dann viel mit anderen Menschen zu tun und weniger mit dir. Aber ne, wenn man jetzt wirklich das so eindimensional sieht, wie die Serie es aufmacht, finde ich das dann fast so. Es ist ein spannendes Gedankenexperiment, weil beide Seiten irgendwie nicht Unrecht haben. Und das finde ich, auch das macht dann durchaus Spaß. Und ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich habe so ein bisschen Sorge vor dem Gott, weil auch diese Zwiegespräche, die Oscar Isaac mit seinem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Khonshu, glaube ich, der ihn besetzt hat, hält. Und das finde ich so ein bisschen nervig tatsächlich. Das erinnert auch was ein bisschen an Death Note oder auch an andere Sachen, die das so fahren. Und da bin ich nicht so der große Fan von. Aber aktuell denke ich mir so, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet und ist so anders als alle anderen Marvel-Serien, dass ich durchaus begeistert bin.
Wird 6 Episoden haben. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh, habe ich noch gar nicht gehört und will ich gucken, dann könnt ihr 3 Episoden schon schauen und 3 Wochen lang kommen dann noch die nächsten. Und das ist als Miniserie angesetzt. Also soweit ich weiß, erstmal nicht, dass es unbedingt weitergehen soll. Aber schön, freut mich für dich. Ich gucke auf jeden Fall auch rein. Ich sehe Oscar Isaac so gern. Ich weiß noch, einer der allerersten Social Movie Nights war damals Inside Llewyn Davis. Ne, dann hat er auch in Ex Machina gezeigt, wie besonders der ist. Und umso schade eigentlich, dass wir beide The Card Counter noch nicht gesehen haben, ne?
Ja, das will ich auch eigentlich noch nachholen, ja. Weil vor allen Dingen ist es der neue Film von Paul Schrader, den ich auch sehr schätze. Ja. Deswegen werde ich den auch noch nachholen die nächsten Wochen.
So, dann könnt ihr übrigens ab heute noch Red Rocket schauen. David hat schon mal über diesen Film gesprochen. Darin geht es um Mickey Saber, einem ehemaligen Star aus der Pornobranche in Los Angeles. Inzwischen ein gefallener Stern, hat viele Preise einst abgeräumt und der beschließt nur noch mit der Kleidung, die er am Körper hat und $22, geht er zurück in seine kleine Heimatstadt auf dem Land in Texas zu seiner Ex-Frau und mit der er immer noch verheiratet ist und seiner drogenabhängigen Schwiegermutter und versucht da irgendwie über die Runden zu kommen und bekommt gerade so Einlass und schafft es auch mit so ein bisschen Drogendealen, sich über Wasser zu halten und sogar ein bisschen Geld nach Hause zu bringen. Also in dieser sehr, und das ist das Schöne an diesem Film, dass Sean Baker als Regisseur eigentlich sehr moralisch fragwürdige Figuren nicht mit dem Zeigefinger abkanzelt und sagt, das ist Abschaum. Man merkt zwar, dass dieser Film so am Rande der Gesellschaft spielt und unter Menschen, die schon unter recht ärmlichen Umständen agieren, aber er sagt halt, dass dieser Mickey Saber, der eigentlich ein kompletter Unsympath ist, kann man trotzdem die ganze Zeit nachvollziehen, der versucht halt irgendwie den Kopf über Wasser zu halten mit allen Mitteln. Und deswegen konnte ich dem nie böse sein und deswegen ist da auch was ganz Nahes in diesem Film drin, der auch super einfach gefilmt ist. Beispielsweise gab es in Red Rocket wohl eine Prügelszene auf einem Parkplatz. Und nur mal zu wissen, normalerweise sind Hollywood-Sets ja sehr groß und es ist ja sichtlich, hier wird ein Film gedreht und so weiter und so fort. Das muss da ganz anders gewesen sein, denn Passanten haben während besagter Dreharbeiten zu dieser Prügelszene beispielsweise mehrfach die Polizei gerufen, die dann immer wieder aufgekreuzt sind. Das heißt, sie müssen ein extrem kleines Set, nur eine Kamera, kaum Licht gehabt haben. Und dieser Mickey Saber, der verguckt sich so ein bisschen in eine Donut-Verkäuferin, die selbst dann in die Pornobranche vielleicht gehen würde. Und darin sieht er seine große Chance, wieder zurückzukehren. Als Mentor, als Produzent, als Pornoagent, was auch immer. Es ist so eine Geschichte, wo keine Figur sich wirklich moralisch verändert im Laufe der über 2 Stunden, was eigentlich etwas ist, was in Filmen normalerweise nicht stattfindet, weil du willst ja eine Entwicklung haben. Und deswegen macht ihn das aber so erfrischend und anders, weil der so wertefrei auf diese Hilflosigkeit und dieses Kaputtsein guckt, ohne dabei aber irgendwie ein richtiges Statement abzuliefern. Das macht ihn aber auch nicht langweilig. Dem wohnt so eine ganz eigene Kraft inne. Das ist ein ganz kleiner Film.
Das sind so diese Slice-of-Life-Filme, die dadurch ja auch noch mal mehr Realitätsnähe gewinnen, weil sie eben keine moralische Entwicklung haben. Denn wenn wir jetzt einfach mal, ne, wir nehmen irgendwie 24 Stunden aus dem Leben von Robert Hofmann, da empfindet, wird ja auch keine Entwicklung stattfinden. Und so ist es bei diesen Figuren auch, die sind halt so und die sind geformt worden durch die Dinge, die sie erlebt haben. Und ich finde, das macht der Film aber sehr gut, dass das beleuchtet wird, wie ist das Umfeld, wo kommen die her? Das ist in den Sean Baker Filmen immer so, dass es weniger um die Figuren geht und als fast mehr um dieses kleine Sozialgefüge, in dem sie da stattfinden. Und dadurch wird dann ein größeres Bild draus, dass man sich als Zuschauer auch so zum Teil so ein bisschen selbst zusammenpuzzelt. Und deswegen braucht es da dann diese Entwicklung auch gar nicht so sehr.
Auf jeden Fall sehr spannend, den zu sehen. Ich glaube, wenn ihr den jetzt gucken wolltet, das wird noch schwieriger als bei, welchem Film haben wir vorhin gesagt?
Der The Innocence. Beide werden schwierig zu gucken.
Ich denke, Red Rocket vielleicht noch schwieriger. Der wird noch schneller vielleicht raus sein. Also das ist so ein typischer Film, der macht keine 10.000 Zuschauer wahrscheinlich. Ja. Also der ist sehr, sehr klein. Könnt ihr euch aber vielleicht auf eine Liste setzen für Sachen, die ihr dann später im Streaming guckt, weil die sind ja auch nach 2 Monaten oder so dann schon abrufbar.
Ich hatte den letztes Jahr nicht mit in die Top 10 aufgenommen, da ist der gerade so vorbeigerutscht, aber ich fand den sehr, sehr stark. Ich finde, The Innocence ist der, also meine Frau findet Red Record besser, ich finde The Innocence besser, weil ich mag ja so ein bisschen düstere, schwerere Themen, deswegen hat mir der besser gefallen, aber Red Rocket ist witzig irgendwie und irgendwie nicht, ist schmutzig und irgendwie lebensbejahend, aber er ist auch ganz schön traurig und das ist auch ein starker Film, deswegen beide kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit finden könntet, schaut euch einen der beiden Filme an.
So, nach 50 Minuten kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
Wir reden zu viel über die einzige.
Was heißt Hauptthema? Ja, das ist einfach also im Zuge nach den am Abend vor den Oscars wird ja jedes.
Im Zuge. Wolltest du wieder was über Züge machen?
Ein Tag vor den Oscars wird ja traditionell die Goldene Himbeere verliehen. Und dieses Jahr hat die Goldene Himbeere ja die Kategorie gehabt, also der Preis für die schlechtesten filmischen Leistungen im vergangenen Jahr, hatte eine Sonderkategorie eingeführt. Der schlechteste Film von Bruce Willis im vergangenen Jahr, weil ganze 8 Filme zur Auswahl standen. Und das fiel auf, weil Bruce Willis in den letzten Jahren ja immer wieder in ganz, nicht mal B-Movies, in CDF-Movies auftritt. Und das hat auch ganz viel, interessanterweise, wäre auch ein spannendes Trivia gewesen, mit Randall Emmett zu tun. Randall Emmett, sagt dir das was, David?
Nee.
Randall Emmett ist ein Produzent, der sich dann später auch zusammengetan hat mit, der war früher erst ein Assistent von Mark Wahlberg, hat dann seine eigene Produktionsfirma aufgemacht und hat sich dann auch noch zusammengetan mit George Fuller und dann auch der Oasis Ventures Entertainment und die produzieren en masse, inzwischen über 100 dieser ganz vielen kleinen Filme und das funktioniert und der ist auch Pokerspieler parallel, hat damit irgendwie ein bisschen Kohle gemacht und der heuert immer jemanden an, wie in dem Fall Bruce Willis, für einen Shoot von 1-2 Drehtagen, dreht dann irgendwie 4-5-6 Minuten für den fertigen Film und mit dieser Szene und diesem Star-Nummer geht er dann umher und sammelt Kohle ein, um den Film produzieren zu können. Macht dann nachher Bruce Willis fett aufs Cover drauf, also es ist super misleading und Bruce Willis hat in den letzten 2-3 Jahren so eigentlich schon in den letzten 10 Jahren immer wieder sehr viele dieser ganz kleinen Direct-to-DVD-Sachen gemacht, die immer nach diesem Prinzip funktionieren und damit auch ordentlich Geld gemacht, was für ehemalige Actionstars auch gar kein so ungewöhnliches Geschäft ist. Randall Emmett selbst hat aber auf diesem Weg unter anderem auch Lone Survivor oder The Irishman produziert. Der kommt damit immer weiter nach oben auf diese Art und Weise, hat aber auch richtig Stress gehabt mit teilweise mafiösen Geldern. Also gerade für jemanden wie dich, der es interessiert, Randall Emmett könnte für dich eine sehr spannende Figur sein für ein Video mal.
Ich hatte irgendwie von Red Letter Media ein langes, großes Video gesehen. Da haben sie sich quasi die letzten 10 Filme oder so von Bruce Willis angeguckt und da ist mir das erst aufgefallen, weil Leute haben mir immer wieder geschrieben, ey, schau dir Cosmic Sin an, ey, schau dir Apex an. Gerade Apex wurde mir immer wieder genannt, weil es ein Film ist, in dem so, ich glaube, so Profikiller sich gegenseitig jagen oder sie sollen eigentlich Bruce Willis jagen, aber dann fangen sie an, sich gegenseitig zu töten. Und in dem sitzt Bruce Willis wirklich rum, sammelt Beeren, läuft an Bäumen vorbei und raucht, smoked mal so eine Zigarre, sagt dann so, oh Mann, die Sonne ist aber krass heute. Und es ist wirklich heftig, weil du merkst, so, alle Szenen sind mit ihm an einem Tag abgedreht. Und es ist ganz häufig so, dass das so gemacht wird. Und dann hat er quasi keine Interaktion mit anderen Schauspielern, denn immer dann, wenn es die geben sollte, steht ein Stand in einem Bild, der ganz deutlich nicht aussieht wie Bruce Willis. Und dann haben sie einfach diese Szenen so mit seinem Rücken gefilmt. Und das ist schon krass. Das ist halt wirklich, das passt ja auch dazu, zu diesem Ruf, den er durchaus hatte, dass er immer fauler geworden ist.
Und genau
ist.
Darauf wollte ich quasi, das war meine Einleitung hinten aufgezäumt, dass in den letzten Jahren es immer wieder hieß, er wäre sehr faul, er würde viel Geld verlangen. Stallone selbst hat sich ja darüber mal aufgeregt, dass er bei, ich glaube, Expendables 2 oder 3 für 3 Drehtage statt 3 Millionen 4 Millionen haben wollte. Dass er sich Texte nicht merken könne. Man hat ihm auch In-Ears gegeben bei Dreharbeiten, damit ihm die Texte vorgesagt werden. Es gibt einen der letzten Filme, wo der Drehbuchautor einen Tag vorher gebeten wurde, seine Rolle, seine Texte nochmal runterzuschreiben, dass er Probleme hätte, Dinge zu verstehen, dass er teilweise bei Dreharbeiten auftauche und nicht wisse, warum er dort sei. Das sind alles so Dinge, die jetzt im Zuge dessen nach vorne gekommen sind, als er kurz nach den Oscars Ende März die Familie verkündete, dass Bruce Willis mit der Schauspielkarriere aufhören werde, weil er Aphasie habe, / daran leide. Das ist eine Störung der Sprache und das hat mit einer Schädigung des Großhirns zu tun, der linken Großhirnhemisphäre. Und das führt insgesamt im kommunikativen Bereich zu Einschränkungen. Das kann das eigene Sprechen, das Verstehen sein, auch vielleicht das Zuordnen, wo man wie gerade ist. Und meistens sind dem Dinge wie eine Hirnblutung, ein Tumor, kann eine Schädel-Hirntrauma oder oft Schlaganfall vorangegangen sein. Und im Zuge dessen, das ist natürlich traurig, hat auch die Goldene Himbeere den Preis zurückgezogen, gesagt, das ist natürlich absolut inappropriate, unangebracht, einen Preis zu verleihen, der letztendlich darauf begründet, dass jemand eine medical condition, eine medizinische Erkrankung hat. Und wollten wir natürlich reden, weil Bruce Willis jemand ist, der über Jahrzehnte in Hollywood eine große Persönlichkeit war, ein bisschen Revue passieren lassen. Über den Mann, der, da sind die Deutschen ja immer ganz stolz drauf, in Ida Oberstein geboren ist, eine deutsche Mama hat. Also ich bin zumindest mein Papa und so, bei mir in der Familie ist immer so, das ist doch unser deutscher Actionstar in Hollywood. Ich weiß nicht, ob das bei dir mal so Thema war. Bei mir im Umkreis waren tatsächlich immer so viele so ein bisschen stolz auf Bruce Willis, ganz besonders. Als ich als Kind und mein erster Kontakt mit Bruce Willis war, ohne seine Stimme wirklich gehört zu haben, letztendlich, guck mal, wer da spricht. Da hatte ich dann Thomas Gottschalks Stimme.
Ich glaube auch, ja. Ja, es kann gut sein.
So, das war meine Einleitung, wie ich es gerne von hinten aufzäumen wollte, um auf Bruce Willis zu reden.
Ja, wir können ja später dann auch noch, ich hätte auch noch was zur Aphasie zu sagen, können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, auch auf die Sachen, wo es dann immer wieder hieß, er wäre faul gewesen. Goldene Himbeeren hat tatsächlich noch mehrere bekommen, auch darauf können wir zu sprechen kommen. Aber vielleicht gehen wir mal so seine großen Erfolge durch. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin ja noch so ein bisschen in dem Alter gewesen, dass, weil ich älter bin als du, dass ich noch ein bisschen mehr von ihm mitbekommen habe. Ich habe Stirb langsam natürlich erst später gesehen, aber ich glaube, meine Oma oder meine Mutter haben das Model und der Schnüffler geschaut, diese Serie, mit der er bekannt geworden ist.
Moonlighting, hat er auch einen Golden Globe für bekommen, ne?
Einen Emmy hat er dafür bekommen. Genau, das war sein Durchbruch.
Da hat er sich ganz kurz, da will ich auch nochmal davor, weil der ist aufgewachsen mit Stottern, ne? Der hat früher gestottert und hat erst beim Schultheater gemerkt, dass auf der Bühne stehen ihm das Stottern so einigermaßen wegnimmt. Das als er 2 ist, sind die Eltern rüber in die USA gegangen und Sohn von einem amerikanischen Piloten und einer deutschen Frau eben. Und deswegen wollte der halt gerne Schauspieler werden. Der hat dann aber ganz viele andere Jobs lange Zeit gemacht. Der hat witzigerweise, er spielt ja in seiner besagten Serie einen Detektiven. Der war mal Detektiv tatsächlich in seinen 20ern und hat dann diese Rolle später übernommen. Und entdeckt wurde der für das Model und der Schnüffler, als er in der Bar gearbeitet hat. Wurde er angesprochen, hat sich gegen 3000 Konkurrenten durchgesetzt tatsächlich.
Das war seine Schauspielkarriere bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Der hatte in einer Folge von Miami Vice mitgespielt, in einer Folge von Twilight Zone, aber das ist es dann auch schon gewesen. Und dementsprechend war es ein wirklich großes Risiko, der Stirb-Langsam-Macher, ihn dann danach zu casten. Weil der nur noch 2 kleine Filme dazwischen, ne? Das ist ja dann meistens so, du bist in so einer Serie relativ erfolgreich. George Clooney ist ein anderes gutes Beispiel. Ich weiß jetzt den Namen des Darstellers nicht mehr, der in Lost den Jack gespielt hat. Den hat man ja auch eine Zeit lang. Ne, du merkst dann immer, sie wollen diese Leute irgendwie noch wo reinquetschen, weil sie von deren kurzem Hype kapitalisieren wollen.
Matthew Perry auch
und aus Friends. Genau, und viele können da nicht drauf aufbauen. Und Bruce Willis hat dann eine Rolle angenommen, die eigentlich überhaupt nicht zu Moonlighting passt, zu das Model und der Schnüffler, nämlich Stirb langsam. Und die Produzenten wollten ihn da explizit, weil sie gesagt haben, wir brauchen eben so einen Everyday-Man. Und ein Everyday-Man spielt er ja in das Model und der Schnüffler so ein bisschen. Und das hat gepasst. Ne? Stirb langsam ist ein absoluter Mega-Erfolg geworden, muss man fast sagen. Auch da wieder Ich glaube, John McTiernan hatte den gedreht und an John McTiernans Sets ist nie irgendwie was gerade gelaufen. Es hat ist immer irgendwie, John McTiernan soll auch ein schwieriger Charakter gewesen sein, soll, aber es ist daraus einer der ganz großen Actionfilme geworden. Auch weil sie nicht nur bei Bruce Willis meiner Ansicht nach in ein Risiko eingegangen sind, sondern auch mit dem Bösewicht Alan Rickman, wie ich finde, immer noch einer der besten Bösewichte. Aber das war die Rolle, die ihn gemacht hat.
Er wurde durchstopp langsam zum Star. Er wurde, er hat auch das Action, den Actionhelden, den Typus umgekrempelt. Ne?
Ja.
Vorher Sylvester Stallone, Schwarzenegger, wie heißt der Schwede nochmal? Ist er überhaupt Schwede?
Dolph Lundgren.
Und so weiter. Alles muskelbepackte Typen, wo du sagst, na okay, so sieht man halt nicht aus. Ne? Und ich weiß noch, mein eigener Papa, ja, war so einer, das so nach dem, weißt du, so eine Stolzheit, jeder von uns kann Actionheld sein. Irgendwie ja. Merkte ich, es gab so eine richtige Verbindung damit, dass auch dein Nachbar heimlich die Welt retten könne. So.
Und ja, das war ja, ich hatte mal ein Video über Heldenfiguren gemacht und das war ja in der Reagan-Ära gab es halt eben dieses Larger-than-Life-Profil von, wo jeder abgefeuert wurde und wo es dann auch egal war, dass Jean-Claude Van Damme eigentlich aus Brüssel kam und wirklich bis in die späten Jahre seiner Karriere immer einen furchtbaren Akzent hatte, ne? Ähnlich wie Arnold Schwarzenegger. Aber diese Figuren waren eben, das waren die großen Actionhelden, die Kugeln mit dem Gebiss fangen konnten und das wollten die Leute sehen. Weil damals sollte das amerikanische Bild sollte eines sein, das unantastbar war. Und dann kam Indiana Jones und Stirb langsam.
Sehr spannend ist natürlich bei Bruce Willis, dass er über Nacht zu einem Weltstar und Actionstar wird und auch letztendlich Begründung eines Franchises, was noch einige Filme nach sich zieht. Und er veränderte die Gagenwelt in Hollywood total ab diesem Punkt. Er hat später über 5 Millionen verdient, mehr als ein Tom Hanks verdient hat. Mit ihm, wir hatten mal schon in einer der frühen Folgen von unserem Podcast darüber geredet, dass es in den 90er Jahren eine Phase gab, in der Hollywood-Stars zu mächtig wurden, wo sie Regisseure bestellen konnten, beziehungsweise sagen konnten, wer dreht den Film, dass sie Mitrechte hatten, daran, wie man einen Film schneidet, also viel mehr, als das heutzutage denkbar war. Und damit ist Bruce Willis ist einer, der mit dafür verantwortlich ist, der die Gagen in schwindelerhöhende Bereiche drängt. Und gleichzeitig wurde dieser Actionheldenfaktor aber auch immer ein großer Schatten für seine Karriere fortwährend.
Naja, bei ihm ist halt wirklich das Skurrile, wenn man sich so seine Filmografie anguckt, denn es ging los mit Stirb langsam, dann hatte er den nächsten Hit mit, du hast es schon angesprochen, guck mal, wer der spricht, wo man ihn ja gar nicht sieht, sondern nur seine Stimme hört, da spricht er nämlich das Baby. Dann kommen aber schon die Flops, ne? Das war bei Bruce Willis immer so ein Ding.
Immer
das
ist hoch und runter, ne?
Wahnsinniges Hoch und runter. Und Anfang der 90er, wo es eigentlich gerade losgegangen war, ging es dann auch gleich wieder dem Ende entgegen, weil Tödliche Gedanken ist ein Film, den keiner mehr kennt. Aber danach kam gleich der Riesenflop Hudson Hawk, muss man sagen. Er hatte zwischenzeitlich noch Stirb langsam 2 gemacht, was auch von einem Flop
wurde. Sag mal, Hudson Hawk, war das ein Spiel auf dem C64? Ich hatte das Gefühl, ich habe das mal auf dem C64 als Kind gespielt.
Es gab damals von allen Filmen, und ich weiß, dass es ein Hudson Hawk Spiel gab, ja. Das ist richtig. Und der hatte, wie gesagt, ein paar Sachen gemacht. Dann Fegefeuer der Eitelkeiten ist ja einer der bekanntesten Flops aller Zeiten, in denen wahnsinnig auch unter anderem auch Tom Hanks mitgespielt haben, von Brian De Palma. Der ist völlig gegen die Wand gelaufen und damals war es ja auch, weil diese Stars so viel Zugkraft hatten, wurden diese Flops den Stars dann halt auch schnell zum Verhängnis. Das fand ich in dieser Phase wirklich irre, wie schnell jemand zum Megastar erklärt wurde und wie schnell gesagt wurde, okay, das war es jetzt offenbar. Denn wenn dann Fegefeuer der Eitelkeiten plötzlich, und das muss man klar sagen, der Name ist komisch gewesen, der Film ist komisch gewesen, der ist ein ganz schön weirder Film, der über diese Yuppie-Gesellschaft war das ein Film. Und mit unterschiedlichsten Darstellern, die daran teilgehabt haben, und das dann an Bruce Willis oder auch Tom Hanks festzumachen, war weird. Also hat Bruce Willis als nächstes gesagt, klar, machen wir Stirb langsam 2. Stirb langsam 2 war dann halt nochmal mehr vom Gleichen, aber trotzdem ein Erfolg. Dann guck mal, wer der spricht 2, ja, auch mehr vom Gleichen. Diesmal war noch ein Mädchen mit dabei als Baby. Aber dann kam dann eben schon Hudson Hawk. Und Hudson Hawk, muss man wissen, da spielt er einen Meisterdetektiv, einen Meisterdieb. Im Grunde ist es Red Notice für Arme und das heißt schon was, muss man sagen, nur ohne die Star Power. Das war ein Drehbuch, was er selber geschrieben hatte tatsächlich. Das kam noch dazu und das Ding ist ein super Flop gewesen. Also es hat keiner wirklich sehen wollen. Da begann die Freundschaft von mit ihm und Joel Silver, beziehungsweise ich glaube, Joel Silver hatte auch schon Stub langsam gemacht, aber das ist ein Film, der wirklich nur entstanden ist, weil Bruce Willis eben schon diese Power hatte und wollte, dass Hudson Hawk kommt.
John McTiernan hat, oder was meinst du bei Joe Silver bei Stub langsam gemacht? Die Produktion.
Nee, die Produktion.
Ja, das ist richtig, ja.
Genau, da hatte Joel Silver schon gemacht. Und die haben über die Jahre immer wieder zusammengearbeitet und Hudson Hawk lief völlig gegen die Wand. Als nächstes Billy Bathgate, auch gefloppt.
Hab ihn nie gesehen.
Ich auch nicht, muss ich sagen. Aber dann 1991 kam Last Boy Scout.
Die Massenschlägerei.
Genau, dieser Film, in dem er und ich glaube, wie heißt denn der? Einer der Wayans-Brüder ist das, der da mit ihm zusammenspielt. Ich glaube, Damon Wayans spielt da mit ihm. Und der Film ist irre gut. Ich liebe den. Shane Black, Drehbuch geschrieben, fantastisch. Wie gesagt, es ist kaum zu glauben, wie der entstanden ist mit diesem, mit den Querelen hinter dem Set, aber auch leider nicht gut gelaufen. War leider ein ordentlicher Flop. Das in dem Fall sogar noch trauriger, weil die haben schon allein für das Drehbuch so irre viel ausgegeben. Shane Black war mal der bestbezahlte Drehbuchautor Hollywoods, der einfach nur dafür, dass er so ein erstes Skript eingereicht hat, hat der 1 Million bekommen. Und das war irre. Und Last Boy Scout war eines der teuersten Skripte aller Zeiten und dann ist das Ding komplett nach hinten losgegangen. Das war so diese Phase, wo du dachtest, okay, das war's jetzt mit der Karriere von Bruce Willis.
Der dann kam... Ich wollte sagen, bei dem, der immer wieder versucht hat, in seiner Karriere, das gibt so 2, 3, 4 Mal den Punkt, wo er sagt, er will nicht mehr Action machen. Er wollte immer auch das Lustige versuchen. Der ist auch immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Werbedeals angenommen hat. Er war eine Zeit lang ein Gesicht von einer Wodka-Marke, hat in Japan Subaru-Werbung gemacht. Also einer, der wirklich auch sein Leben lang richtig, richtig viel Geld verdient hat, muss man sagen. Der hat allein ungefähr seine Filme, in denen er als Hauptdarsteller ist, also gar nicht mal Nebendarsteller, grossen über $3 Milliarden nur in den USA. Na, das muss man mal sagen.
Und der hat halt super viele Sprecherrollen, auch in Zeichentrickfilmen.
Hecke zum Beispiel. Und
genau,
so.
Ja. Ich habe in meinem Trivia schon gesagt, er hat in einem Videospiel die Hauptrolle übernommen. Apocalypse hieß das, 1998 war das. Er war der erste Darsteller, der in so einem Motion-Capture-Anzug gestanden hat für ein Videospiel.
Ja, der ist Platin gegangen mit seinem Album. Der hat also das Band unterwegs und auch nicht so erfolglos, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, das ist so irre, ne, wenn man sich auch diese Filmografie anguckt. Hudson Hawk, ne, Meisterdieb, dann Last Boy Scout, ein wirklich brutaler Actionfilm, dann plötzlich Der Tod steht ihr gut. Ja, dieser Film, wer ist es denn nochmal? Goldie Hawn, glaube ich, mit einem Loch in ihrem Körper rumläuft. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht, aber es ist Meryl Streep. Goldie Hawn spielt mit Meryl Streep und er sind die Hauptrollen in Goldie
Hawn. Genau, Goldie Hawn ist die, glaube ich, es geht ja da darum, dass die nicht sterben können. Warum, weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube, wegen irgendeinem Elixier. Und irgendwann hat Goldie Hawn ein riesiges Loch in ihrem Bauch. Und der Film hat, glaube ich, damals den Oscar für die besten Spezialeffekte gewonnen. Musste mir überlegen. So im Grunde in der Zeit kurz vor Terminator 2 war das, da waren das dann die besten Spezialeffekte, die du bekommen konntest.
Kurz vor einem Jurassic Park auch, ne? Ich meine, das ist auch nicht weit weg.
Ja, genau. Dann war The Player auch ein großer Flop und dann das Ding, was so richtig nach hinten losgegangen ist, da haben damals alle gesagt, jetzt ist die Karriere vorbei, war Color of Night. Color of Night war so ein rund um die Zeit von Basic Instinct, der ja, glaube ich, 91 oder 92 kam und richtig durch die Decke gegangen ist, haben dann alle versucht, so Erotik-Thriller zu machen. Hier hat er zusammen mit Jane March, die keiner kannte, er spielte irgendwie so einen Polizisten und dann gab es alle möglichen Sexszenen, völlig an die Wand gelaufen, überhaupt nicht funktioniert und da war die Karriere quasi beendet. Bis dann ein wirrer Mann kam
ein
und sagte...
Ein damals noch recht unbekannter Regisseur, wenn wir aufs Gleiche hinaus wollen.
Ja, wir wollen aufs Gleiche hinaus.
Ja, nämlich Quentin Tarantino will für Pulp Fiction Bruce Willis, der wiederum eigentlich Vincent Vega spielen wollte. Und sehr traurig darüber war, dass John Travolta die Hauptrolle spielt in Pulp Fiction. Aber Tarantino sagt, ich schreibe dir die Rolle des Boxers Butch. Aha. Die passt zu dir. Und Bruce Willis spielt dann in Pulp Fiction mit. Und was dann passiert ist, so ein Momentum, wo es sich aus diesem reinen Action-Bereich dreht zu etwas, wo man, glaube ich, sieht, Bruce Willis kann auch anders. Kann andere Stimmungen, den kann man anders sehen. Und in den kommenden Jahren wird der neben sein, was gehört zu seiner Karriere immer dazu, durchgehenden Flops. aber auch absolute Highlights immer wieder haben. Ja.
Ich finde, Pulp Fiction ist eine seiner besten Rollen bis heute. Ich finde, der war davor nie so gut, wie er in Pulp Fiction war. Obwohl er da fast nicht zu sehen ist, der hat der commandet den Screen auf eine Art und Weise da. Und da merkst du dann auch schon so diese Rollen vorher, wo er immer wieder ins Witzige wollte, immer wieder viel geredet hat und die stehen ihm gar nicht so gut. Ich finde, der ist in diesen stillen Rollen, weil in seinem Gesicht sich auch dann so damals noch viel tat, ist der viel stärker gewesen. Deswegen habe ich.
Das ist immer, wenn der zu so einem Schmunzeln ansetzt. Ich weiß noch, ich liebe diese Frage schon. Wissen Sie, was ein Kansas City Shuffle ist? Weil, weißt du, der ist einfach mit diesen kurzen Sätzen so, so gut. Entschuldige bitte.
Genau, ja. Ein Jahr später hat er ja wieder so eine Rolle angenommen, nämlich 12 Monkeys, die. Da ist auch nicht viel Gerede von seiner Seite und auch ein starker Film. Ich muss sagen, er ist mir immer mehr im Gedächtnis geblieben wegen Brad Pitt, der da einfach die bessere Rolle hatte und wirklich auch so eine karriereverändernde Transformation. Also ein starker Film gewesen auch, der zu den interessanteren Science-Fiction-Filmen
gehört. Fun Fact, die erste DVD, die in Deutschland erschienen ist.
Ja?
Ja, 12 Monkeys.
Gut, siehst du? Ja. Ich habe ein kleines Trivia zu Stirb langsam 3. Stirb langsam
ja, das jetzt. Ist nämlich der erste Stirb langsam Film, den ich gesehen habe, weil ich ja noch so jung war. Deswegen fängt für mich Stirb langsam immer an mit Jeremy Irons, der sagt, Simon sagt.
Simon sagt.
Und deswegen haben wir dann später auch in der Grundschule immer so Simon sagt gespielt.
Ja, passt ganz gut zu meinem Trivia. Mhm. Das Drehbuch von, und es ist damals in der Zeit ganz häufig so gewesen, dass irgendwelche Drehbücher eingereicht wurden, bei irgendwelchen Produzenten auf den Tischen landeten und die meinten, hey, das würde sich ja gut machen für Schauspieler XY und ganz gut in diese Reihe passen. Und Joel Silver hatte eine ganze Zeit lang dieses Drehbuch auf dem Tisch, beziehungsweise, glaube ich, vorher noch andere Regisseure, die gesagt haben, das ist das perfekte Drehbuch für Lethal Weapon. Da machen wir einen neuen Lethal Weapon Film draus. Das Drehbuch hieß Simon Says. Es ging im Originaldrehbuch wirklich nur um diesen Charakter, der einen anderen Polizisten immer wieder in diese Simon-Says-Rätsel hineingebullied hat. Und der musste die dann lösen, um Morde zu verhindern. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, Moment, lass mal Lethal Weapon nicht machen, lass doch Stirb langsam daraus machen. Und das fand ich sehr interessant, dass ein Drehbuch für zwei der besten und größten Reihen irgendwie aufgebraucht wurde. Deswegen fühlt sich aber auch Stirb langsam 3 so anders an. Ich finde es gar nicht verkehrt, weil Teil 1 war ja dieser klaustrophobische Film in diesem Hochhaus und ein Mann gegen alle. Beim zweiten Teil haben sie das wiederholen versucht auf einem Flughafen. Und du merktest ja dann so auch durch die anderen Filme, die damals diese Formel aufgegriffen haben. Ne? Alarmstufe Rot war auf dem Boot und auf dem Zug. Dann gab es Passagier, ich glaube 57 mit Wesley Snipes war auf dem Flugzeug. Es gab Sudden Death mit Jean-Claude Van Damme. Das war in einer Eishockeyhalle. Und ne, überall war es dieser eine Typ, der zufällig da ist, weil er seinen Sohn zum Eishockeyspiel bringt und dann plötzlich sind Terroristen da, die ausgerechnet eine Eishockeyhalle übernehmen wollen und er muss sich dann so zum Obermotz durchkicken. Und der dritte Teil hat so ein bisschen damit gebrochen und gilt damit auch so ein bisschen als Zäsur, weil ganz viele Fans, glaube ich, nicht so viel damit anfangen konnten. Die Reihe hat sich danach auch stark in ja, die falsche Richtung entwickelt, kann man sagen.
4 und 5 ist dann auch nichts mehr, wo es viel Freude für gab, nee. Ehrlicherweise. Last Man Standing fand ich immer ganz cool, wenn ich den gesehen habe, ehrlicherweise. Ich glaube, der ist aber nicht beliebt wirklich, oder?
Doch. Ja? Doch. Ich glaube, das zählt zu seinen stärkeren Filmen. Ist von Walter Hill gewesen. Und ja, im Grunde ein Remake von, ich glaube, von Yojimbo und dementsprechend auch von, wie hieß der nochmal mit Clint Eastwood? Für eine Handvoll Dollar, glaube ich. Ich glaube, eine Handvoll Dollar war ein Remake von Yojimbo. Das war ja ein alter Akira Kurosawa-Klassiker. Und der hier ist im Grunde dasselbe. Mann kommt in so eine Stadt und spielt dann zwei verfeindete Banden gegeneinander aus, um am Ende seine eigene Rache durchzusetzen. Das war Last Man Standing, ein sehr brutaler Spätwestern, kann man sagen, den ich aber stark fand.
Was dann passiert ist, dass Luc Besson, der unter anderem Natalie Portman, gerade erst in Leon der Profi, den Anfang der Karriere bereitet hat, das auch für Mila Jovovich tut. Und Bruce Willis als Taxifahrer herumschwirrt in das fünfte Element. super skurriler Film. Als ich den das erste Mal gesehen habe, konnte ich mit dem gar nicht so richtig anfangen, weil es für mich völlig abgedreht war. Ist aber Kultfilm geworden, ne? Es gibt, nicht wenige Leute, die den extrem lieben, tatsächlich, das fünfte Element.
Ich habe den damals im Kino tatsächlich gesehen und.
Wann war denn das? 1997. War ich 10, ey, krass.
Ich bin gerade 16 geworden. Ja. Hab den im Kino gesehen und ich hatte sowas erwartet, weil ich war damals schon großer Fan von Alien und von Blade Runner und sowas habe ich erwartet. Ich wollte Blade Runner 2 haben. Die Bilder im Trailer sahen aus nach einer Zukunft, die ich so noch nie gesehen hatte. Und ich stand damals einfach schon, ich bin gerade so in die erwachsene Phase hineingewechselt und ich wollte Filme sehen, die mich ernst nehmen. Und plötzlich kommt da ein absoluter Kindergarten mit Tralala-Kostümen und singenden Aliens. Und dann war da Chris, wie hieß er nochmal? Ich will Rock sagen, aber nein, wer war?
Ist das nicht Wesley Snipes? Nee, wer ist denn das?
Nein, der hat in der mit Jackie Chan in der Rush Hour-Reihe mitgespielt. Chris Dingensbummens. Chris Tucker, genau. Der ja diesen Moderator spielt, der völlig drüber ist. Und Bruce Willis spielt sich irgendwie wieder selbst und wird aber so durchgeschubst durch alle möglichen Szenarien, die aus irgendeinem Comedy-Clip sein könnten.
Aber bis heute muss ich noch an dich denken, wenn es ums Thema Kochen geht, wie gut dir so eine Pille täte, die du in die Mikrowelle tust und pling, ist das Essen fertig.
Ja, ja. Ich muss sagen, ich war damals ganz doll verliebt in Mila Jovovich. Ich fand die super sweet in der Rolle, muss ich sagen. Damals konnte sie auch noch nicht viel Schaden anrichten, weil sie ja wirklich einfach nur ganz naiv, wie so ein Kind da reingeblinzelt hat in die Kamera. Aber ansonsten finde ich den bis heute leider ganz schön schäbig, den Film. Kann ich gar nicht leiden.
Aber gut, es gibt auch genug Leute, denen er Freude gebracht hat.
Ey, ja.
Das ist echt auch, aber die 90er sind wirklich die Zeit eigentlich von Bruce Willis, ne? Da kommt der Schakal.
Ah, den habe ich gehasst. Ja, da habe ich eine Filmkritik damals für, ich habe das auf deinem Kanal erzählt, dass ich meine allererste Filmkritik für das Schülermagazin meiner Schule habe ich geschrieben. Fand den scheiße.
Okay, aber da muss man auch sagen, ich meine, 98 macht er als Hauptdarsteller den erfolgreichsten Film des Jahres, ne? Weltweit.
Ja, für den er aber die goldene Himbeere bekommen hat.
Interessant,
als schlechteste Hauptdarsteller.
Ne? Also interessant ist auch manchmal. Ne? Ich mag Armageddon. Ich mag Armageddon bis heute. Wahrscheinlich auch schon allein. Ich habe dann immer sofort den Aerosmith-Song natürlich im Kopf. So, wer ist das? Ben Affleck, Liv Tyler, Bruce Willis. Ja. Ne? Ist es auch hier? Ist es? Nee, ist nicht. Und diese. Wie heißt denn der Michael Clark Duncan? Nee, der war auch dabei.
Okay, gut. Ja, ja. Die haben sich da, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich da befreundet haben, Michael Clark Duncan und er.
Große Freundschaft, ne?
Ja, genau. Und der hat unter anderem die Rolle in The Green Mile, hat Michael Clark Duncan dank Bruce Willis, weil Bruce Willis ihn damals immer wieder empfohlen hat. Ich weiß gar nicht, ob der mit Tom Hanks auch gut zu tun hatte, weil die ja bei Fegefeuer der Eitelkeiten unter anderem mit zusammengespielt haben. Aber ja, der hat so ein paar, auch Billy Bob Thornton zum Beispiel, die haben ja dann später in Banditen oder so, wie der hieß. War immer so als Protégé.
Auch wird Will Smith irgendwie ein bisschen umgekehrt anscheinend. Der hatte mal gesagt bei seiner Trennung, dass Will Smith da gewesen wäre für ihn richtig viel und ihm so über schlimme Phasen weggeholfen hätte. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise.
War das so? Irgendwie was mit Ashton Kutcher oder so? Ist ja witzig, dass sich die Geschichten auch so ein bisschen wiederholt haben, weil Ashton Kutcher ja der junge Boy, der seine Ex-Frau Demi Moore dann beglückt hat. Und bei Will Smith war ja sowas Ähnliches.
Ja, hier sagt er, regarding to the divorce, Willis stated, I had failed as a father and a husband by not being able to make it work. He credited actor Will Smith for helping him cope with the situation.
Ja. Ja. Man muss sagen, das ist aber schon die Phase. Ich habe mehrere Artikel gelesen, denn so 1997 war auch die Geschichte mit dem Broadway Brawler, die ich von erzählt habe. Da, wo er am Set dann schon ordentlich...
Ne, das muss auch der Peak seiner Karriere erstmal so gewesen sein.
Daneben benommen hat. Armageddon wurde bereits benannt, ist ja auch ein Disney-Film gewesen, dass das einer der ersten Filme auch gewesen sei. Es gab auch Stimmen, wo ich gelesen hatte, dass er für 3 Filme verdonnert wurde. Man muss sagen, nach Armageddon ging es dann stark bergab. Ich glaube, das fünfte Element und Armageddon waren so die beiden großen Hits. Aber auch schon der Schakal oder er hat dann in Ausnahmezustand noch mitgespielt in Mercury Puzzle. Filme, an die man sich heute kaum noch erinnert, die alle kein großer Erfolg waren.
Und trifft dann wieder auf einen jungen Regisseur, der wieder ihm nochmal eine ganz andere Möglichkeit gibt.
Genau, aber auch eben, das hatte ich ja gerade gesagt, als Teil dieses Deals mit Disney, eigentlich war das eine Strafe, dass er das Sixth Sense gemacht hat, der dann wieder zum Mega-Hit wurde. Und auch wieder eine der besseren Rollen
von Bruce Willis. Und ja, dann Willis auch in im nächsten Film mitmacht und auch Unbreakable hat sich ja Bliss in Split und dann, beziehungsweise Glass noch vor wenigen Jahren weitergezogen. Ne? Also ja, hat den auch nochmal wieder so einen ganz ruhigen Part. Und Sixth Sense gilt ja auch so als der Film, den man, es war damals, glaube ich, der erste große Film, wo du mit einem Satz den ganzen Film spoilern konntest, wo es bis heute so heißt, das ist so, und auch diese, ich weiß noch als Kind, ich kann tote Menschen sehen. Jodie Hale Osment, das ging immer so rum, war so ein ganz, war schon ein Phänomen damals im Kino.
Ich war damals ja, war ich in dem Alter dann für alle Filme, ich konnte dann alles gucken, mit 18 dann auch. Und ich weiß noch, dass im Jahr 1999 ich dann auch in alles reingerannt bin und ich hatte so meine Lieblingsdarsteller und Bruce Willis war auch da immer darunter. So, deswegen habe ich mir jede Filme von ihm angeguckt und deswegen habe ich auch viel Scheiße mit ihm gesehen, muss ich sagen.
Aber es ist krass, dieses Auf und Ab, was sich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu 2000 ja schon zweimal mindestens vollzogen hat.
Naja, es war so, The Sixth Sense war dann nochmal so ein Aufschwung. Er hatte dann danach ein Jahr später The Whole Nine Yards oder Keine halben Sachen mit Matthew Perry gemacht, der auch sehr erfolgreich gewesen ist. Danach hatten sie ja dann nochmal eine Fortsetzung gemacht, Keine halben Sachen 2. Aber dazwischen war auch wieder so, hier The Kid lief nicht so gut. Unbreakable, wie ich finde, einer meiner Lieblingsfilme.
Bekommt, Quentin Tarantino dann bekommt er aber wieder, und das ist so ironisch, ein Emmy für seinen kurzen Auftritt in Friends.
Ja.
Also es ist super auch skurril ganz komisch bei ihm, so mittendrin.
Ja. Auch ich finde, Unbreakable ist seine beste Rolle. Von all den Filmen, die er gemacht hat, ist das sein bester Film. Und das sagen nicht wenige. Aber dazwischen ist dann auch Das Tribunal, True West, Grand Champion, The Kid, Banditen, kennt man alle gar nicht. Und man muss sagen, so jetzt kam dann schon Tränen der Sonne im Jahr 2003 und es war eben ebenfalls ein Film, wo er gesagt hat, wo
das
viele
ist, wo
sagen,
Christian
so,
Bale groß wird, ne? Für sein,
Nee.
Was das, ist denn das, wo Christian Bale 16 ist?
Das war Empire of the Sun.
Ach so, Entschuldigung.
Empire of the Sun von Steven Spielberg.
Andere Sonne, Entschuldigung.
Genau, das ist das, ich weiß, Reich der Sonne hieß der.
Stimmt, wir sind ja auch schon im Jahr 2000 Pflegerschwachsinn.
Genau. 2003, da spielt er, er ist Leiter einer Einsatztruppe, so eine militärische, und sie sind auf so einer Rettungsmission. Lass mich nicht lügen, ich glaube im Sudan oder Somalia, ich weiß es ehrlich, in Nigeria sind sie, so rum. Und da ist er mit so einer Truppe, Monica Bellucci spielt da mit und die müssen sie dann, glaube ich, retten aus Nigeria. Und kommt in diesen Bürgerkrieg hinein. Und ein sehr brutaler, irgendwie sehr nihilistischer Film, Antoine Fuqua und er haben sich, wie gesagt, komplett in Jahre bekommen. Und das hast du dann immer und immer wieder gehört von ihm am Set. Es muss immer wieder Probleme mit ihm gegeben haben. Und dann kamen wirklich nur noch Filme, wo ich das Gefühl hatte, so am Rande, Sin City, fand ich ihn toll.
Fand ich
Lucky
ihn toll.
Lucky Number 11,
fand ich auch
ist
super.
Er toll.
In Ocean's 12 ist er ja selbst gewesen, das war so ein bisschen skurril. Diese ganze Julia Roberts steht auf Bruce Willis Nummer.
Ja.
Das habe ich damals irgendwie nie geschafft. Ja, Robert Rodriguez, das scheint irgendwie auch eine kleine Liebe gewesen zu sein. Mit
Planet Terror ist super.
Ja, aber dann auch so Sin City 2, das ist nichts. Ich konnte Red ehrlich gesagt nichts viel abgewinnen.
Ich auch nicht.
Looper, über den wird sich viel lustig gemacht. In Expendables gibt es ja viel diese Geschichten mit diesem, dass er eben schon faul gewesen sein soll.
Ja.
Stirb langsam 4 und 5. Das waren, ich will nicht sagen Rohrkrepiere, aber das hatte nichts mit dem Glanz dieser Reihe zu tun. So, also da war es ein stetiger Verfall. Aber nicht auf so eine Nicolas Cage-Art, wo man sagt, oh, der hatte keine Kohle, der macht jetzt alles Mögliche, sondern irgendwie so, es fühlt sich so anders an als bei anderen.
Weil er auch dann ist, er ist dann in Moonrise Kingdom in einer richtig tollen Rolle. Ne? Also Wes Anderson ruft an, warum auch immer. Ne? Der wurde auch immer wieder angefragt. Der hat dann zwischenzeitlich so richtige Stinker gemacht. So diesen Roboterfilm Surrogates hat er gemacht. Den fand ich total sterbenslangweilig. Dann Red kam wohl an den Kassen ganz gut an. Aber das nächste war dann schon wieder ein Film, wo keiner weiß, dass er den jemals gemacht hat. Und das ist super, ich finde es super skurril, dass der immer so am Rande da blieb, ne, bis zuletzt in Split, ich finde, in Death Wish war so das letzte Mal, dass ich ihn so richtig groß mitbekommen habe. Und das war ja auch ein furchtbarer Film.
Und
gerade weil er auch in Death Wish, da merkst du, der hat gar keine Lust mehr.
Und in dieser Vita stehen danach einfach noch 15, 20 Filme. Es ist so wahnsinnig viel.
In Interviews ist er immer wieder auch an die Decke gegangen. Er hat sich häufig mit Journalisten angelegt, hat häufig gesagt so, ich habe keinen Bock auf Interviews. Da gibt es richtige Clip-Compilations. Es gibt aber auch eines, und das muss so um 2013, 14, 15 gewesen sein. Das kann ich euch, ich weiß nicht, empfehlen, aber es, wenn ihr mal sucht nach einem nach Bruce Willis und BBC-Interview auf YouTube, dann findet ihr ein ganz altes Interview, so um die 2013er herum. Da ist, sitzt er bei...
das ist ein ganz altes Interview?
Finde ich 10 Jahre her, also ja, vergleichsweise. Okay. Ne? Aber, weil ich dachte so, jetzt kam ja diese Diagnoseansage mit Aphasie, aber diese Diagnose muss er schon lange haben. Es gibt alte Clips, wo er in einer BBC-Show zum Beispiel sitzt und nicht mehr weiß, was er sagt. Und du merkst richtig, die Moderatoren stellen ihm eine Frage und sind dann völlig verwirrt, weil er sagt ganz völlig verqueren Kram. Wie ein kleiner Junge, der nicht mehr weiß, was er sagt, fängt dann auch so ein bisschen verlegen an zu lachen. Es tut richtig weh, dieses Interview zu gucken. Und es gab dann Stimmen von Leuten, die meinten, die waren anwesend. Dieses Interview musste abgebrochen werden und er wurde regelrecht rausgetragen aus dem Raum. Also der muss seit wirklich einem Jahrzehnt muss er Probleme haben, mit Texten sich zu merken. Aphasie soll ja auch irgendwie auch die Möglichkeit zu schreiben regelrecht anbrechen. Also alles, was so mit Kommunikation und mit Worten finden zu tun hat, muss wohl sehr schwierig sein.
Was für ein Horror für einen Schauspieler, oder?
Wahnsinnig.
Also generell ein Horror für jeden Menschen. Aber ja. Nochmal in so einer, also ich meine, das ist, was du beruflich bist, ne?
Ja, aber generell auch als Mensch. Kommunikation ist ja irre wichtig. Und wenn du die Fähigkeit richtig willst, du machst den Mund auf und es kommt nicht das raus, was du willst, das ist ja ein Gefühl von völliger Ohnmacht. Das stelle ich mir schrecklich vor. Als jemand, der immer wieder auch Probleme mit seinem eigenen Körper hat, ohne das jetzt gleichstellen zu wollen, aber ich weiß, wie schrecklich sich schon so kleine Sachen anfühlen können, wo man nicht weiß, was soll das denn jetzt? Aber sowas muss ja irre sein, ne? Und deswegen ist es so ein bisschen, man guckt auf die letzten Jahre zurück und denkt sich so, man hat das Gefühl, wie, ja, er wollte wahrscheinlich noch mal ein paar Schecks ranholen, um für die Familie auch auszusorgen.
Ich denke eigentlich nicht, dass er das Problem hatte.
Nee, aber warum denkst du dann, dass er das gemacht hat?
Ich weiß nicht. Manchmal, ich glaube, Geld ist eine Sache. Gar nicht mal, dass man das Geld hat oder sich was davon kaufen können. Aber auch das Empfangen von Geld, ne? Es gibt ja Leute, die darin eine große Wertschätzung oder Zuneigung empfinden oder eine Wertigkeit, egal wie viel sie haben, dass jemand bereit ist, mir so viel Geld für meine Anwesenheit zu geben, stellt zum Beispiel auch etwas dar, was Leuten was bedeuten kann. Oder einfach nur die Tatsache, arbeiten zu wollen oder an einem Set zu sein. Es gibt viele Möglichkeiten, die sind manchmal rational begreiflicher oder manchmal auch schwieriger zu fassen, die gar nicht mal nur damit zu tun haben, dass die Leute sagen, ich will Geld verdienen, um jemanden über die Runden zu bringen, sondern manche wollen einfach nur Geld verdienen, um Geld zu verdienen. Also es gibt viele Gründe. So.
Ja, es ist skurril. Ich denke mal, ohne Bruce Willis wäre auch meine Filmleidenschaft vermutlich nicht ganz so angekurbelt gewesen. Der hat, anders als so ein paar andere Darsteller, wo ich immer das Gefühl habe, so da gab es diesen einen großen Film und dann gab es so 2, 3 Sachen, die auch noch okay waren, habe ich das Gefühl jetzt, wenn ich hier auch mal diese Liste offen habe, da gab es alle 2, 3 Jahre einen Film, der ist nicht aus der Filmgeschichte wegzudenken. Und er ist da irgendwie mit verwoben gewesen. Und auch wenn ich mit ihm als Menschen immer so das Problem hatte, so ich fand nicht immer geil, was er gemacht hat und ich fand ihn auch in den Rollen nicht immer geil, aber irgendwie passte das, was er getan hat, genug, um da ein tolles Ding draus zu machen.
Und man muss auch sagen, in Hollywood gibt es ja auch immer wieder Stars, die ähneln sich auf eine gewisse Art und Weise, aber Bruce Willis ist immer etwas herausgestochen. Mhm. So den gleichen Typen, den gibt's irgendwie nicht so richtig nochmal.
Naja, und vor allen Dingen hat er nicht, also ne, wenn wir uns jetzt angucken, The Rock oder Ryan Reynolds, man hat bei ihm nie das Gefühl gehabt, dass er John McClane von 1988 an bis ins Jahr 2022 war, sondern er war durchaus auch immer die Rollen, die er dann gespielt hat. Und mag sein, dass sie sich manchmal wenig voneinander unterschieden haben, weil er ja natürlich auch durchaus getypecastet wurde. Aber er hat auch viel dafür getan, dass er eben nicht getypecastet werden kann, weil, wir haben es gerade schon gesagt, es ist völlig skurril, was für unterschiedliche Filme der gemacht hat. Und dann war er in Über die Hecke oder wie hieß der?
Ab durch die Hecke.
Ab durch die Hecke und dann ist es wieder eine Komödie und dann ist es wieder so ein Rentner-Actionfilm und also irre, ne? Also das ist, bei allem war er mit dabei. Dann in irgendeiner Serie spielt dann ein Weichling, der heult nach dem Sex. Dann ist er für Demi Moore in Drei Engel für Charlie kurz aufgetreten. In Ocean's 12 war er.
Dann die ganze Musikkarriere, die Werbekarriere, Wodka-Gesicht mit Beteiligung. Dann hat er ja mit Stallone und Schwarzenegger, die ja irgendwo auch Actionstar-Konkurrenten waren, Planet Hollywood gegründet als Restaurantkette. Und 2007 ist er zum Sonderbotschafter von Ida Oberstein ernannt worden.
Ja, also es ist eine große Karriere und es ist schade, darauf zurückzublicken. Aber ich muss sagen, es gab jetzt diese Tage ein Posting auf Instagram. Seine Frau postet da immer mal wieder auch und der sieht glücklich aus. Und ich wünsche ihm, dass er jetzt auf die Tage, die er in Frieden jetzt mit seiner Familie verbringen kann, dass er da noch ganz viel Glück hat.
So, das wünsche ich ihm auch. Und ich finde krass, wenn du sagst, dass er auch so oft schwierig am Set war, dass irgendwie ein ganz anderes Image das alles überstrahlt.
Ich finde, er war immer beides. Also ich finde, Bruce Willis galt immer als schwierig und ich finde, das kann man mit reinnehmen, aber wer, wenn nicht ich, ist damit cool, irgendwie, wenn Leute ihren Weg gehen. Und ich glaube, der ist hingegangen.
War ja auch im politischen und religiösen Sinne. Er hat ja auch gesagt, er war früher mal Lutheraner, aber in einer Welt, er versteht organisierte Religion und in einer Welt, in der man Vulkanausbrüche nicht verstehen konnte, warum die Erde sich dreht und wie die Planetenkonstellationen sind, da versteht er den Bedarf an dieser Religion. Aber heutzutage ist er das nicht mehr und das findet er auch so schön in den USA. Da ist es okay, wenn er so ist. Er war auch politisch immer nicht einzuordnen. Mal für die Demokraten, mal George W. Bush supported, immer so hin und her. Es ist ein langes, bewegtes, erfolgreiches Leben. Ja, schade, dass es so jetzt ist, wie es ist, ehrlicherweise. Aber ich finde, du hast es gerade sehr schön gesagt, dass es vor allem deine Filmleidenschaft nicht ganz so sehr angekurbelt hätte, hätte es ihn nicht gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten so. Deswegen, das kann ich nicht über viele Schauspieler da draußen sagen, obwohl ich irgendwie ein persönliches Thema damit hatte, so wie sie sich immer wieder auch hinter den Kulissen gegeben haben sollen. Also deswegen, ja, ich glaube, wir sparen uns jetzt die Top 5. Ja. Wir hatten ja heute schon die Top Zugfilme.
Außerdem haben wir heute, glaube ich, die eventuell sogar, wir haben 90 Minuten, das ist schon sehr lang. Da habt ihr für Ostern was zum Hören, liebe Leute.
Genau, da habt ihr was zu hören. Nächste Woche sind wir, glaube ich, beide wieder im Studio und
voraussichtlich.
Wir gucken mal auf jeden Fall. Wir haben ganz viele Fragen bekommen wegen zusätzlichen Gästen. So 2-3 Ideen haben wir noch, weil wir auch gemerkt haben,
wir hätten die besten Osterfilme machen können. Haben wir jetzt verpasst. Machen wir nächstes Jahr.
Tja, Filme mit Eiern.
Filme mit Eiern. So.
Filme mit Eiern.
Oder Hasen.
Fällt dir spontan ein Film mit Eiern
Filme
ein?
Filme mit Hasen. Na klar, hier diese goldenen Eier, Ocean's 12. Da müssen sie diese goldenen Eier, der Nachtfuchs, ja. Siehst du, ich habe direkt einen Film mit Eiern genannt.
Es gibt diese eine Szene, die ich nie verstanden habe. Ich glaube, das war die unendliche Geschichte, Teil 1. Da macht sich der Vater morgens steht auf, geht in die Küche und macht sich so 3 rohe Eier in den Mixer und gießt dann Orangensaft drauf und trinkt das dann und macht so, ah. Und ich als Kind hatte das gesehen und dachte so, oh, das sieht krass aus. Geh in die Küche, mach 3 rohe Eier und Orangensaft und musste fast kotzen, so ekelhaft war das.
Schimanski hat doch auch immer rohe Eier gedacht.
Und das war so die Eierszene, die mir sofort einfällt.
Jurassic Park, als der Raptor schlüpft und sie nachher auch noch Eier finden bei den Brontosauriern.
Ich sehe, wir müssen die Top 5 zurückholen, okay, Robert. Das wird groß hier.
So, David, das reicht für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Euch allen viel Freude da draußen beim Hören. Macht's gut, bis nächste Woche. Und
bis dann.
Genießt die Ostertage. Tschüss.
Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.